Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Balisa.
Und dem Luca Fontana.
Wieder mit der heiligen Dreifaltigkeit Trio Infernale.
Trio de Janeiro.
Yes, Trio de Janeiro, genau. Genau, diese Woche sind wir einen Tag verspätet. Zeitlich auch verspätet, weil gewisse Leute einfach zu viel im Casino gewesen sind und zu viel getrunken haben. Wir nennen keine Namen.
Ich bin das mal nicht.
wir nennen Luca F. Nein, ich meine Fontana L.
Aber ich habe nichts dafür. Ich habe einen huren miesen Start gehabt. Ich habe mal 100 Stutz in den Sand gesetzt. Da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Das hole ich schon noch zurück. Und ich bin, sag mal, recht angetrunken gewesen. Ich habe auch noch den Mut gehabt dazu. Dann bin ich nochmal und dann bin ich im Flow gekommen. Bin ich plötzlich im Flow gewesen. Dann am Schluss bin ich mit Roulette. Dann habe ich am Schluss bin ich doch mit 10 Franken plus rausgelaufen. Also,
ich kann jetzt denken, jetzt kommt irgendwie 500 Stutz oder so.
Nein!
Aber gut, nicht Minus machen ist ja eigentlich ein Gewinn, oder?
Eben, das ist schon meine Idee. Ja. Also wenn ich rauslaufe mit dem Geld, am Ende nur 10 Franken sind, hey, das ist ein Döner.
Ich kann jetzt denken, 10, was kommt auf 10? 10'000 ist unmöglich. Okay, gut, 10. Also, ja gut. Komm, unser Programm, genau, warum wir überhaupt verspätet sind. Ich war an der Gamescom in Köln und darum hat es nicht mehr gelangt, um das gestern aufzunehmen. Und dort habe ich sicher viel zu erzählen, ich habe ganz viel gezockt. Und dann, es wird in Game-lastige Folge, denn Sony hat dann noch sehr, sehr viel News. Für Sony wird es teuer. Ja, vielleicht wird es teuer. Mhm. Sie werden einfach verklagt. Dann haben sie erstmal ihren Pro-Controller, ihren Premium-Controller vorgestellt. Dann wird die PlayStation 5 teuer. Du siehst, die müssen proaktiv das Geld wieder zurückholen, was sie vielleicht nicht zahlen.
Das ist
und dann haben wir noch mal ein Update, wo wir haben letzte Woche schon mal darüber geredet, aber Luca hat dort auch noch etwas über das Disney ja Netflix überholt. Warum das Luca andere Meinung ist als mir oder warum er es besser weiß als mir vielleicht. Erklärt uns dann gerade selber. Und dann House of the Dragon. Die neue Nachfolger, das Prequel zu Game of Thrones, haben wir. Dann haben wir Kimi, She-Hulk, Dopesick und am Schluss noch mal ein bisschen zum Abrunden noch mehr Games, wenn wir noch nicht genug haben am Anfang. Ich bin noch am Splatoon 3 Event, Preview-Event gewesen und ich habe noch Saints Row gespielt und ich bin einer von den wenigen offenbar, was ich gut finde.
Ja, Splatoon hat ja wieder einen neuen Switch Pro Controller rausgegeben, wie ihr wisst. Das ist ja schon meine lange Episode von jeder Pro Controller Special Edition. Nur die von Nintendo.
Logisch.
Das ist noch wichtig, weil es gibt so Third-Party, die kaufe ich nicht. Kaufe ich ja mittlerweile, das ist jetzt der sechste, den ich habe. Ich habe aber herausgefunden, man kann bis zu 8 anschliessen, theoretisch. Das heisst, ich bin a two to go für offenbar Couch-Coop zu achten, was wahrscheinlich nie wird passieren. Aber er ist wieder ein sehr schöner Pro-Controller und ich weiss auch, tatsächlich immer noch nicht, wo das anführt. Ob ich dann, meine Hoffnung ist ja, dass ich dann so in 30 Jahren meinen Neffen so das vermache und so, weißt du, so wie Briefmarkensammlung damals. Also, was? Du hast das Splatoon 3 Pro Controller?
So richtig schön verklebte. Verklebte Controller, weil ihr halt nicht mehr richtig gönnt und so.
Ja, das Ding sind am Driften.
In der Zukunft sind das 100 Ethereum oder keine Ahnung. Nein, 100 Ethereum wäre wahrscheinlich ein viel, aber.
Das Ethereum hat sich abgestellt, das meine ich nicht. gut. du hast noch etwas erzählen, Simon, du bist auch noch abgedriftet. Apropos driften.
Darum habe ich so viele Sachen geschaut. Ich habe letzte Woche Corona gehabt, wirklich recht heftig. So vom Montag an grauenhaft. Wir haben ja zwar am Montag noch gestreamt, aber ja. Ich habe ja schon gesagt, das ist müst. Und irgendjemand hat gesagt, der Party-Schnupfen und so. Tatsächlich bin ich am Wochenende 3 Tage am Raven gewesen und so. Aber tatsächlich hat es mich dann verwischt, einen grossen Teil von unserer Gruppe eben auch. Und bis am Mittwoch, Donnerstag war es wirklich ganz mies gewesen und so. Und dann sind wir langsam wieder so ein bisschen in die Gang gekommen und haben halt einfach jene Serien und Filme halt dann irgendwie geschaut, so gut das gegangen ist, aber immer wieder weggeknackt und so, wirklich mies. Und dann so am Wochenende, das mache ich immer, wenn ich so Lockdowns und so, habe ich dann wie gehen wir die innerliche Lust, die Welt zu erkunden und spannen dann immer wieder den Flugsimulator auf. Das hat jetzt das mal auch gemacht. Und ich habe das erste Mal ein Flugzeug gekauft, nämlich ein Pilatus PC-6. Die gibt es zwar als Flugzeug schon im Flight Simulator, aber es ist nicht so gut simuliert wie die, die ich jetzt gekauft habe.
Ah, das geht natürlich nicht, das ist lumpig.
Das geht natürlich nicht, oder? Jetzt habe ich mir eine gekauft und bin dort wirklich, habe mich reingefuchst, Cold Start und alles und so. Es ist schon recht geil. Wenn so, weil vorhin bin ich einfach, ja, halt, bist halt gestartet oder schon in der Luft irgendwie und bist ein bisschen rumgeflogen und so. Aber jetzt, jetzt bin ich wieder wirklich deep gegangen mit dem iPad nebendran und meinen Routen und eintippen in... Weil mittlerweile ist auch der ganze Navigationsteil von Garmin und so ist viel, viel, viel komplexer als am Anfang und kannst wirklich alles eingeben und so. Und jetzt habe ich da meine schöne Route, bin ich zuerst von Zürich Richtung Colmar geflogen und jetzt geht es noch eine Weile der Rhein rauf und so. Das ist schon sehr, sehr lustig wieder. Aber das Game ist ja vor 2 Jahren rausgekommen, oder? Und dort ist es mittelstabil gelaufen, aber eigentlich ganz okay. Und mittlerweile läuft es fast schlechter als damals.
Geil, ne?
Also mit mehr Bugs und so. Ja, und sie haben eben, also wieso, dass sie das gemacht haben, weil sie haben eine Beta vom neuen Update eigentlich rausgegeben, wo du hast können, und die hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich das Reroll gemacht und bin auf die alte Dinge zurück. Das ist dann scheiße. Dann tust du den ganzen Flugplan rein, bist super pumped zum Starten, oder? Und nachher machst du, ja, okay, Taxi to Runway, Crash to Desktop. Ja, bist du. Und mittlerweile kannst du aber, was du jetzt kannst, das ist noch geil, oder zumindest in der Beta kannst du, weiss nicht, kannst wie speichern, wenn du alles eingegeben hast, dann machst du schnell einen Save und so, hast du alles früher nicht können, damit eben genau dann nachher das nicht passiert. Aber ja, Flight Simulator 2020 nach wie vor immer noch ein richtig cooles Game, wenn man sich mag reinfuchsen und wenn man Bock hat auf das und auch wenn man es nicht hat, man kann auch wirklich einfach mit dem Controller ein bisschen dumm rumfliegen mit allen Assists an und ein bisschen die Welt anschauen. Aber das ist recht lustig.
Nice. Ja, genau. Ich habe viel gezockt und viel angeschaut. Nicht geflogen, wir sind gefahren.
Richtig Köln, ja.
Ja, genau, richtig Köln. Ist nicht so weit gewesen. Ja, das war die Gamescom wieder. Seit 2 Jahren das erste Mal wieder lokal. Und ich bin zuerst noch gespannt gewesen, weißt, wie viel Aussteller, wie viel gibt es denn wirklich zu sehen, weil ja alle grossen, also Sony, Microsoft, ich glaube Activision, also Blizzard, die haben abgesagt. Also wirklich,
sind die früher auch gewesen?
Ja, das sind alle gewesen, ja. Und die haben wirklich riesige Stände, Sony, und, also PlayStation und Xbox, immer vis-à-vis. Weißt du, da wirklich Riesenbox, Xbox, hey. Riesenbox, PlayStation. Und,
ja, das ist so, wie wenn ein McDonald's nehmen, hast du jetzt einen Burger King nebendran. Ne?
Und, und Blizzard hat auch immer gigantische Stände gehabt. Die sind auch recht geil, du hast dort, das sind, oft haben sie ja wirklich so Boxen, Stände, wo du eigentlich nicht, wo einfach außen dran ist Bildschirm und Farbig und so, aber du siehst nicht rein, oder du siehst nicht, was los ist. Und Blizzard hat immer solche gehabt, wo die Leute am Zocken sind. Und da kannst du auch einfach außen dran hineinschauen, wie sie im Game sind. Die sind jetzt auch nicht da gewesen. Es war aber gleich eigentlich voll gewesen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, du hast gemerkt, gewisse Hallen sind ein bisschen geräumiger. Und eine Halle war zu gewesen für Veranstaltungen. Also, weißt du, irgendwie ein Konzert gegeben von denen, wo bei, wie heisst das, Hellsinger, Metal Hellsinger, weißt du, das Metal-Shooter-Game, wo mit Originalmusik von dem von System of a Down, vom Sänger und noch vielen anderen, du ballerisch so Doom-mäßig zum Takt. Jedenfalls, viele von diesen Bands haben dort ein Konzert gehabt. Aber eben erst am Donnerstag, ob wir schon unterwegs sind.
Hellsinger heisst es.
Ah, okay.
Hellsinger. Genau. Slinger.
Ja. Nein, aber genau, aber sonst geil gewesen. Also es hat, eben, wir sind am Medientag gewesen, wo, also man sind auch schon 10'000 Leute dort. Es sind halt so Fachbesucher und weißt, du siehst die Leute ja, weißt, und einfach so 18-Jährige oder ich weiß nicht, vielleicht noch jünger, weißt, mit ihren Kameras und so, also weißt, ja. Zum Teil schon easy teure Kameras, zum Teil aber einfach so typisch mit dem Handy und einem Stativ und so. Sind sie im Filmen, also es hat alles Mögliche von, was ich nicht, eben Content Creator zu Medienfuzis und so. Aber es ist einfach der beste Tag zum Zeugs anschauen und wir haben dann einfach viele Termine gemacht und die anderen bin ich einfach ein bisschen umgetrümmert und Sachen angeschaut. Vielleicht wir können ja gerade mal anfangen. Zuerst war ja die Gamescom Opening Night gewesen. Dort bin ich nicht gegangen, weil ich meine, man kann es auch einfach bequem im Livestream anschauen. Und die gibt es jetzt auch schon seit ein paar Mal. Und ja, es ist Ich glaube, du hast sie recht underwhelming gefunden. Ich finde es immer easy. Ich schaue einfach gerne Game-Trailers. Ja.
Ja, also das Ding, was ich halt underwhelming gefunden habe, ist, es sind einfach fast nur Render-Trailer gewesen und dann von Games, die mich fast nicht interessieren. Es ist so ein bisschen 3D Third-Person-Space-Shooter. Und da hat es genau irgendwie das hure wie Protokoll, von denen, wo Dead Space gemacht, einen Teil von Dead Space gemacht hat.
Jetzt habe ich den Namen vergessen. Callisto-Protokoll, aber das hat man ja schon eben genau
x-mal gesehen. Aber das hat man schon gekannt, genau. Und sonst sind einfach alles so Render-Trailer und ich finde Render-Trailer absolut wirklich generic und das sagt nichts über das Game aus und das hypt mich im Gegenteil. Ich finde es einfach wirklich, das hypt mich nicht auf. Für Leute, die aber 3D Space Shooter geil finden, ist das natürlich irgendwie absolut eine Offenbarung gewesen, der Ding. Ich has nicht so. Ich finde so, vielleicht ist es aber auch so Nostalgie, weißt? Ich finde so früher die E3-Präsentationen und so, das ist so krass gewesen. Da habe ich wirklich, kann ich mich nicht mehr eingekriegt, schon nach der Hälfte und am Schluss ist noch ein grosser Reveal und so. Und vielleicht ist das aber auch einfach, weil ich älter geworden bin,
ja, nein,
ich
aber
so krass finde.
Nein, also ich glaube, also das wird es da tendenziell nie geben, weil das behalten sich die grossen Hersteller, sind die mit den exklusiven grossen Marken und das bringen sie selber. Ja. Also, weil am Ende noch, da habe ich eben Leute gehabt, es hat nach einem gewissen Game ausgesehen. Ich habe gesagt, das kann unmöglich sein. Ah, genau. Das eine hat ausgesehen, Ghost of Tsushima. Und ich sehe so, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, dass Ghost of Tsushima 2 da vorgestellt werden. Das ist absolut absurd. Ja, ja. Und es ist dann einfach irgendwas anderes gewesen. Also, wie gesagt, aber genau, was ich von dort, bevor ich zu dem komme und ich den selber gespielt habe, was ich einfach noch interessant gefunden habe, ist das natürlich Dead Island 2, weil einfach, das muss man auch gar nicht irgendwie, das ist eigentlich unabhängig davon, ob man es geil findet. Ich meine, das ist nur schon interessant, weil ich weiß nicht, wie lang das her ist. Ich habe es jetzt gar nicht auf den Ding. Aber vor Ewigkeiten haben die das schon vorgestellt mit einem wirklich geilen Trailer.
Das war aber auch ein Render-Trailer gewesen damals. Ich weiß noch genau.
Genau. Und der ist wieder. Aber genau, aber das ist ein mega cooler Trailer gewesen. Dort hast du auch so den Jogger gesehen, wo das so zu einem coolen Sound. Und dann hinter das sind alles Zombies. Der war witzig gewesen. Der Trailer, den sie hier gezeigt haben, ist nur mal halb so lustig gewesen. Muss ich sagen. Also der war okay gewesen. Oder? Der war okay gewesen. Ja, jedenfalls, was sie nachher gezeigt haben. Dort hast du, glaube ich, das Gameplay gar nicht gesehen, aber nachher hat es einen Gameplay-Trailer gegeben. Sieht aus wie Dead Island 2. Ich habe die recht witzig gefunden und ehrlich gesagt auf eine Art halt gleich fast immer noch besser als Dying Light, weil einfach sie sind halt so ein bisschen anspruchsloser ist das ein negatives Wort. Da wärst du so ein bisschen lockerer, mehr Blödelei und einfach so ein bisschen mehr Fokus auf die Waffen und Ballern und so. Und das mag ich noch. Und ich habe die Welt einfach immer geil gefunden, weil es so super schön paradiesische Welt, weißt, mit so mit dem kristallblauen Wasser und dann neben dran Zombie-Metzl. Ich habe das
mir ja, das nicht passt. Also es geht darum, dass das ist so eine Ferieninsel, wo, oder?
Klar. Hey, ich weiß jetzt gar nicht Setting hier im Fall. Aber es sieht genau.
Ja, aber damals im Dead Island 1 ist es so ein Ferienresort und nachher ist ein Zombie-Outbreak.
Und darum, jetzt sieht es auch so ein bisschen. Ja gut, nicht, es ist nicht alles paradiesisch, aber das Wetter ist sehr oft schön. Jedenfalls.
Ich finde Dying Light ist mehr mein Ding. So, aber ja.
Aber es hat jedenfalls. Das Spannende daran ist, es kommt wirklich jetzt raus im Februar 2023 und es ist natürlich wieder. Eine Woche vorher ist es geleakt, weil Amazon oder so hat es geleakt. Aber es ist einfach nur interessant, es hat irgendwie etwa viermal den Entwickler gewechselt. Also weißt du, irgendwie noch mittlerweile, glaube ich, der Besitzer und so. Jetzt macht es. Ach shit, wer macht es jetzt schon wieder? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber einfach jemand, der nicht mal gross zuständig. Also weißt du, irgendwie gar nicht grosse Erfahrung hat, glaube ich, in diesem Bereich. Aber es ist einfach nur interessant, dass es wirklich. Jetzt kommt es doch irgendwie aus. Und die haben das komplett neu angefangen. Also weißt du, vor irgendwie 3 Jahren oder so haben die das einfach nochmal angefangen. Ja, irgendwelche Sachen wirst du schon wiederverwertet haben. Aber. Also das ist schon ein Strub.
Ist das Deep Silver Dambuster Studios, kann das
sein? Ich glaube, ja, das kann das sein, ja. Und Deep Silver ist, glaube ich, schon immer der. Ich weiß nicht, da geht das Leiter wieder auf. Deep Silver gehört doch in Kochmedia, wo jetzt wie viel Playon oder so heisst, die wiederum gehören THQ Nordic, wo dann Embracer gehört oder irgendwie so. Es gehört alles Embracer. Egal. Das ist jedenfalls. Das sollte kommen. Ich bin gespannt. Und das andere ist Homeworld, wo ich genau gefunden habe. Ich habe das so nicht. Ich weiß weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe das alles von denen, und ich nicht weiß, ob ich es gespielt habe oder nur gesehen habe. Oder, aber der Trailer hat sehr geil ausgesehen. So.
Also wo gespielt, Mensch?
Damals. Ja, ich weiß es einfach nicht mehr.
Doch, der ist kein. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es eins oder zwei, aber das ist so ein Real-Time-Strategy im Weltraum, wo du so Flotten herumbewegst. Ja. So, ne?
Und das Krasse, was ich gefunden habe, ist die Grösse. Das finde ich so geil. Du hast ja deine grossen Schiffli, kämpfst zwischen gigantischen Schiffen. Also weißt du, irgendwie, ich weiss nicht, das eine Schiff ist mutig irgendwie so gross wie irgendwie, weiss ich nicht, die Stadt Zürich. Und irgendwie, nachher siehst du aber...
So Jägerli dort drüber, irgendwie so, ja, halt so wie der fucking X-Wing, wo der Luke Skywalker irgendwie nachher auf den Todesstern zugeht oder wo es irgendwie einen Stern zerstört kaputt macht.
Dimensionen.
Das hat einen mega Star Wars-Vibe von den Dimensionen her. Das finde ich echt cool.
Es geht, genau. Genau, man kann nicht sagen, wie es sich spielt, aber das sieht mega geil aus. Eben, das ist irgendwie so, das ist noch schwierig gewesen, haben gesagt, mit den Terminen machen. Du weißt ja gar nicht, was kommt. Gewisse Sachen sind noch nicht vorgestellt und so, und dann weißt du es einfach nicht. Aber Homeworld 3 habe ich aus, das sind meine beiden, wo ich dort erwähnenswert gefunden habe, wo ich nicht spielen konnte. Nachher ist natürlich, was ich natürlich sehr geil gefunden habe, ist ja gleich, ich mache es einfach, wenn ich es draufgeschrieben habe. Ich habe nachher dann gespielt, wir sind dort einfach rumgelaufen, wir haben ja nicht bei allem Termine gehabt und haben das Outcast habe ich natürlich müssen anspielen, einfach weil ich habe das erste Outcast, das ist so ein
Voxel.
Ja, genau. Voxel ist einfach, das ist irgendwie so das, was rausgestochen ist, weil das alle Games sind so Pixel oder Polygon gewesen. Und sie hatten Voxel, was so einen einzigartigen Look gegeben hat. Aber es ist auch spielerisch, es ist so ein Open World, Sci-Fi, Action-Rollenspiel gewesen. Ganz ungewöhnlich, irgendwie von der Stimmung und so. Und jetzt gibt es zwei. Und irgendwie so die ersten Trailer habe ich schon gefunden, okay, das. Hure actionlastig. Das ist mir gerade als erstes aufgefallen. Die Trailers sind hure actionlastig. Und das erste ist ja nicht irgendwie. Ist das ein Action-RPG, aber es ist nicht unbedingt das, was du als erstes gedacht hast, finde ich irgendwie. Es war ein Sekunde damals und die Rätsel. Und jetzt ist es einfach so Bam Bam und so, weißt du, irgendwie mit seinem Jetpack und so. Und in der Demo ist dann auch, du bist gerade am Anfang. Eben, es spielt auf irgendeinem Planet und du hilfst wieder der Bevölkerung. Jetzt mittlerweile sind sie irgendwie versklavt worden oder so. Und in der Demo hast du einfach du kämpfst gerade gegen die komischen Roboter-Viecher oder so und du hast ein Jetpack, mit dem kannst du halt so dashen, ausweichen, du kannst Wingsuit-mässig rumfliegen. Du kannst auch wie so rumgumpen, also hast so viel Energie es halt hat, wie so dreifach Jumps machen. Naja. Und es ist noch easy, um dich zu bewegen. Du kannst mitten in der Stadt, zack, gumpst rauf und dann fliegst du einfach gerade. Also weißt, ist mega praktisch, wenn du irgendwo hinkommst. Einfach möglichst, scheißegal, es muss schnell gehen. Und lustig ist auch, bei der ersten Quest, dann kommst du mal aus dem Dorf raus, nachdem du mit den Leuten geredet hast. Und dann findest du so, jetzt wäre es schon eine Gäbung, wenn ich da, gibt es ein Fahrzeug oder so? Und dann steht so, drücke ich irgendwie RB und LB. Und dann kannst gleiten. Und nachher ist er wirklich einfach so 10 cm vom Boden, so waagerecht gleitet er dann dort rum. Es sieht echt voll dumm aus, weißt, so tief unten. Und du musst einfach hoffen, dass schön der Rasen gemäht worden ist, sonst hat er einfach irgendwie noch eine dreckige Fresse. Aber so kannst du rumreisen und dann irgendwie das Highlight von der Demo war dann so ein Bosskampf gegen einen Riesenwurm. Es hat alles, es hat eine schicke Grafik gehabt und so, schönes Gebiet. Also man kann noch nicht zu viel sagen, aber ich habe einfach, mir gefällt das Setting recht und so. Und eben, es hat sich eigentlich noch am Anfang ein schwammig gesteuert, da bist du recht schnell reingekommen. Hey, aber was mir einfach aufgefallen ist, der ist ja ursprünglich, hat dann ja da den Bruce Willis gesprochen. Also in der deutschen Version ist der deutsche Bruce Willis. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es im Englischen der Bruce Willis war. Das weiß ich gar nicht. Und das ist... Irgendwie jetzt ist es immer noch so, das ist einfach so ein Holzkopf, die Person. Sieht das aus, oder? Also weißt du, sie hat wirklich so eine typische Militärgerinde, oder? Kurz rasierte Birne, Red-Diving so, wie so ein 80er-Jahr-Actionheld mit so diesen kurzen Sprüchen und so. Und irgendwie kann man nicht sagen, ist das ironisch gemeint oder findet sie, das ist doch cool, oder? Also, ich kann es wirklich, also weißt du, wenn es nicht ironisch gemeint ist, hat dann das Gefühl, dann wird es schnell so ein bisschen, du bist einfach ein bisschen trott.
Ja, also. Ich glaube, es wird, also ich habe jetzt den Trailer nur ohne Sound gesehen, den du gerade eingespielt hast, aber also, auch schon das, was man da sieht, also wenn das nicht ironisch ist, dann kann man es dann haben wir.
Ich hoffe es. Es hat zum Teil lustige Sprüche mit diesen Aliens, du hast dann so den normalen Dialog-Tree und dann zum Teil kannst du wieder Übersetzer einstellen, wo dann gewisse Wörter, weißt du, sie benutzen dann auch so ihre eigenen Wörter für Sachen. Weißt du, die dann halt irgendeine Bedeutung hat. Meistens kannst du schon ein bisschen aus dem Kontext lesen, aber das ist noch witzig gemacht irgendwie. Es gibt ihm so ein bisschen Flair. Und er sagt dann irgendwie, wegen dem Trinken, keine Ahnung, füllt das nicht irgendwie in Flaschen ab und so. Und der andere versteht es irgendwie als Darm irgendwie und findet so, was, du trinkst aus einem Darm oder so? Weißt du, irgendwie auf eine Art noch lustig, aber eben, ist noch schwierig zu sagen. Aber Outcast 2 kommt, glaube ich, 2023 erst oder so. Ja, das war etwas witzig. Aber ich glaube, das Abgefahrenste oder irgendwie das Schrägste, wo ich gezockt habe, der Trailer hat die Software auch schon länger gegeben, aber ist The Fabulous, wie heißt es schon wieder? The Fabulous
Fear Machine.
Und also als erstes, ich bin natürlich gerade an, weil mich der Stil hat mich mega, mega begeistert. Das ist so ein, wie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit die Comics sind, vielleicht so 70er-Jahre Comics, weißt du, mit... Ja, mit
ja, so 60er, 70er, so.
Wo du einfach, ja, vom Druckprinzip her irgendwie, ja, hast halt dann vier Farben, die kannst drücken und mit denen musst du auskommen, oder? So wie es jetzt so aussieht.
Aber genau, auch so wirklich so einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Und du spielst irgendwie, du bist eine Person, die dann bei dieser so einer Wahrsagermaschine, wie man sie, glaube ich, die Simpsons, kommt sie sicher mal vor, oder? Wo so einer Glaskästchen, du siehst auf den Oberkörper von irgendeiner Wahrsagerin mit Kopftuch und der Glaskugel, dann wirfst du Münzen hin und dann sagt sie irgendetwas. Und da spielst du irgendeine Person, die mit der einen Deal gemacht hat, weil du einfach deine Konkurrenz kaputt machen willst. Und das funktioniert dann offenbar auch, aber du musst dich nachher jetzt das irgendwie abzahlen oder musst für sie arbeiten. Und nachher ist es wie so ein Management-Sim. Also du hilfst nachher deren irgendwie die Welt zu beherrschen. Und das ist dann so auf eine Art eine Civilization-mäßige Ansicht. Es sieht so aus, als wäre es irgendein Papierspielbrett, wo dann du so Agenten kannst einsetzen, wo dann so eben Furcht verbreitet, indem du so Legenden schaffst, weißt du, so Legenden von Autobahn-Kidnapping oder irgendwie Angst vor sexueller Geschlechtskrankheiten oder so. Und dann kommen die Leute dort, dann irgendwie kannst du die weiterentwickeln, indem du den Agenten dorthin schickst und dann die Legende ausbaut und dann kannst du die weiterentwickeln mit den richtigen Elementen. Das heißt zum Beispiel irgendwie Furcht vor Autobahn, dann hast du sowieso Stichwörter. Dann kannst du irgendwie, glaube ich, nicht... was hast du jetzt gesagt? Nee, ich weiß es auch nicht. Nein, genau, es ist einfach Kidnapping beim Auto gewesen. Und dann hast du zum Beispiel Autobahn, glaube ich, irgendwo gehabt. Hast du das können dazu nehmen? Dann haben sie noch Angst, dass es auf dem Highway passieren könnte. Und dann geht's einfach, entwickelt sie sich weiter. Am Anfang ist es mega mit dem Entwickler selbst ist ein bisschen kompliziert gewesen, weil wieso du hast kein Konzept für das Spiel und dann checkst du überhaupt nicht, was du machen musst. Und dann so das schiebst du jetzt mal dort, hier und da ist eine Legende, die Furcht erzeugt und so. Und, sehr abstrakt, aber ich habe es irgendwie recht witzig gefunden, dass du eben, weißt, mega schön zeichnet eben, und dass du so komische Legenden schaffst und dann irgendwie eben musst du noch irgendeine Währung abbauen, weil das ganze Furcht braucht Energie und so, alles sehr wirr, aber irgendwie ein geiler Stil und ich habe das Gefühl, es könnte recht lustig sein und es gibt dann auch, glaube ich, feindliche also vermutlich von anderen Maschinen, die das Gleiche auch vorhaben und gegen die musst du dann kämpfen und so. Ich finde es sehr außergewöhnlich. Das sollte eigentlich noch im Sommer rauskommen und für PC und Demo kann man sonst schon spielen.
Ah, geil.
The Fabulous.
Weißt du, was kommt mir da in den Sinn, wenn du das erzählst? Jetzt gerade wegen der Street Parade, das war ein Needle Spiking.
Ja, genau.
Weißt du, das ist ja so die grosse Furcht. Jetzt habe ich gerade vorhin eine gesehen, der Aargauer Zeitung, ist Needle Spiking im freien Amt angekommen?
Ja.
Die Angst davor, dass jemand dir irgendwie etwas spritzt, irgendwie Kautropfen oder whatever. Und, aber bis jetzt gibt es x gemeldete Fälle, aber kein Fall, wo irgendwie man hat können irgendetwas nachweisen, dass... Also es ist völlig bizarr.
Ja, aber das ist das genau.
Das geht dann so in die Richtung, genau. die Geschichte. Also ich will jetzt da nicht werten. Es mag tatsächlich sein, dass es irgendwelche Arschlöcher gibt, die Nadeln und so. Keine Frage. Aber ich habe ganz viele offene Fragen bei dem Ganzen.
Ja, ja.
So, aber,
Es geht um so Angst.
Ja, und eben nach einer Fake News und so. Ich verstehe, es ist natürlich sicher auch sehr gesellschaftskritisch.
Es ist auch lustig, es ist auch dort witzig gemacht im Game, wenn dann du die Upgrade ist, dann kommt dann, erscheint eine neue Karte, du weißt ja, immer so schöne Bildchen und so, und dann hörst du die Leute, Und dann siehst du, eben, dann siehst, am Anfang ist er einfach in der so aber als ist Schnäbi irgendwie. Also du siehst ihn einfach oben ohne einen Typ. Der ist aber der mit den Geschlechtskrankheiten und dann das Bild zoomt dann immer raus und du siehst ein bisschen mehr. Ist einfach noch lustig gemacht auch irgendwie. Sehr weird. Aber genau, mein Highlight natürlich, eigentlich auch von der Show. Ich bin ein grosser Fan von 80er-Jahr-Horror-Kino. Ist The Killer Clowns from Outer Space, The Game. Das ist ein 80er-Jahr-Trash-Horror-Streifen. Aber der hat schon einen gewissen Kultstatus. Das sind Aliens, die aussehen wie Glühen. Und die kommen auf die Erde und wickeln dich in Zuckerwatte rein und dann schleppen sie dich ab und frissen dich. Und jetzt gibt es das als Game von... der eine ist, der hat vorher den Friday the 13th the Game gemacht, oder glaube beide. Also ist noch interessant, der Entwickler, der ist, wo der war, der ist von Venezuela, wohnt aber in Kolumbien und dort wird das Game auch entwickelt. Und ich finde es noch, ich kenne kein Game, glaube ich, aus Kolumbien. Finde ich noch interessant. Und sie sagen, die absoluten Killer Clowns, Super Nerds, und haben damit MGM mega können zusammenarbeiten, haben irgendwie wirklich noch so originale Scripts und Hintergrundinfos über neue irgendwie, weißt, Waffen oder was sie sich sonst noch ausgedacht haben. Sie sind, glaube ich, der Original-Composer. Also ich glaube, wer Fan ist, klar, das ist jetzt nicht irgendwie die kritische Masse, oder? Aber für die, glaube ich, bietet es dann so besonders viel. Und es ist ein Multiplayer-Game. Und was halt speziell ist im Vergleich zu diesen, es ist eines von diesen asymmetrischen Multiplayer-Games, oder? Und Friday the 13th, ich glaube, 4 gegen einen. Einer ist der Jason, die anderen die Überlebenden. Mhm. Oder Dead by Daylight. Und dort haben sie eben auch gesagt, und das stimmt ja, das Problem ist doch dort immer, das Game hängt sehr davon ab, wie gut ist der Killer, wie witzig, oder? Mhm. Und darum da ist es 3 Glühen gegen 7 Überlebende. Und nur schon mal das ist geil. Es gibt auf beiden Seiten Klassen, und die sind dann auch mehr so ein bisschen Left 4 Dead-mässig. Weißt, der eine ist irgendwie der Trapper. Also weißt, der eine kann dich einfach gut markieren. Ein anderer ist wahrscheinlich hat die besseren Waffen und so. Und die haben natürlich so typische Diglon-Waffen. Weißt, die meisten sind aus dem Game. Dann gibt es zum Beispiel Popcorn-Waffen. Wenn sie die mit dem anschiessen, dann ist der Gegner einfach tracked und dann sehen dann alle. Mit der Zuckerwatte-Knarre eben kannst du langsam verkleben. Dann kommt er immer schlechter Fürsche, bis er dann wirklich mal so ein Kokon ist. Die Glühen haben so eine Übersichtskarte und die ist einfach so, ja, vermutlich ist es als Zuckerwatte darstellen, aber die ganze Map ist einfach wie verdeckt, oder? Und überall, wo sie durchlaufen, den Bereich sehen sie. Und sie können dann so rumgumpen und dann wirklich so wortwörtlich Jumpscares machen, weil sie können wirklich in die Luft gumpen, sehen die Karte von oben. Und wenn das Gebiet jetzt aufgedeckt ist, dann sehen sie dich rumlaufen. Und wenn sie es schaffen, dich gerade zu treffen, wirklich, dann versplasht es dich einfach. Oder? Und also du hast als Klon verschiedene Möglichkeiten irgendwie zum Gönnen und so. Du kannst einfach alle umbringen oder eine gewisse Missionen, eine gewisse Anzahl Leute töten. Und das ist noch speziell. Es hat ja 7 Spieler. Aber es hat, glaube ich, aktuell 25 NPCs in der Map. Oder?
Ja. Was machen die?
Die laufen einfach rum und dann am Anfang finden sie, cool, Glühen, yeah! Und erst wenn der Ding einen Glühen mal einen anderen abmetzelt, merken sie, shit, da muss man davor rennen vor denen. Und das sind wie deine Leben. Das heisst, wenn du stirbst, dann kannst du einfach wiederbelebt werden in so einer Figur.
Ah, das ist nachher wie so ein Minion, den du übernehmen kannst.
Genau, so. Aber es gibt nur 25 und die sind auch verteilt in die Klassen. Es gibt, glaube ich, es gibt den Biker, den Punk, den, weißt, so typische Stereotypen, den Redneck und so. Und es gibt dann vielleicht 5 Rednecks, 7 Biker und so und dann kannst du ja auch noch die Klasse wählen, die dann oben ist. Und das ist halt noch witzig, oder? Du kannst dich nicht einfach verstecken und versuchen zu überleben, weil die Glühen töten dann einfach alle NPCs. Aber das
finde ich auch wieder aus, ja.
Aber das finde ich noch geil, weißt du, so ist es nicht in diesen alten Game bestossen.
Ja.
Und so geht es. Spiel verlängern, es sind mehr Leute. Und eben, hey, die absurden Waffen und so, was gezeigt haben und die Settings, das hat echt gefunden, dass es sehr witzig klingt. Kommt leider erst 2023, aber man kann sich für ein Beta anmelden. Schon. Killer Clowns vom Outer Space. Ah, das könnt ihr echt gerade jetzt machen. Hey, sind uns da für ein Merch gegeben und ich könnte das gerne schreiben. Machen wir einfach ein Mail. Podcast. Digitec.ch. Können wir es auch auf Discord schreiben? Dann vielleicht persönlich. Könnt ihr einfach am liebsten gerade mit Adresse, kann ich es euch schicken. Schreibt einfach, warum ihr da den Merch wollt. Es hat Killer Clowns T-Shirts, eine Kappe. Zwei Blu-Rays.
Nein.
Noch so ein Killer Clown Figur. ja, ich glaube, das ist. Ah, genau, dann habe ich noch. Ich hatte schon einen Pulli vom Endgame, den ich aber nicht. Hyenas. Das ist einer von denen, die Subnautica gemacht haben. Die machen jetzt einen Multiplayer-Shooter. Ja, jedenfalls dort hätte ich noch einen Pulli. Sagt einfach, ihr wollt Merch. Macht das Mail. Hey, und.
Ich sind das für Grössen?
Der Pulli ist L, T-Shirts sind M. Wenn es mir recht ist. Ja. Genau, der Pulli ist L, T-Shirts sind M. Das, genau.
Guck.
Und im Fall, den habe ich auch schon ewig übrigens. Den kann ich dir gerade auch jetzt, weil ich weiß auch nicht, wenn der sonst verlosen. Ich hätte auch noch im Fall Kopfhörer von Logitech. Die haben sie mir mal gegeben. Ich brauche die nicht. Logitech.
Ja, ich habe meine schon weitergegeben.
Hast du schon Pro X? Hey, wenn ihr die auch wollt, schickt einfach, ihr wollt Merch gewinnen oder ihr wollt Logitech-Kopfhörer, Podcast, der TicTac.ch und dann schicke ich euch das Stuff. Ich wähle dann einfach zufällig aus und das hat so lange gesagt. Gut. Was hat es noch gegeben? Genau, das ist vielleicht etwas für den Simon. The Last Hero of Nostalgia. Ich glaube, so haben sie es auch betont.
Nostalgia.
Okay. Ja, ich glaube, es heisst wirklich Nostalgia. Und es ist... Es ist schon speziell, oder? Es sieht, die Grafik ist eigentlich so. Gut, im Trailer wechselt sie zwischen Pixel und so. Aber du bist in so einer Fantasy-Welt, die wirklich sehr nach Dark Souls aussieht, aber du bist ein Strichmännchen. Also weißt du, auf eine Art schon 3D, oder? Du bist halt einfach aus 5 Stängeli bestehst du. Und es ist noch witziger, es fängt schon an im Charaktereditor und dann kannst du irgendwie Körperbau, Frisur und so. Und es passiert einfach nichts. Weil du bist halt ein Strichmännchen.
Ja, das nimmt sich selber.
Ja, ja. Und nachher hat es auch so einen britischen Erzähler, der dann auch irgendwie so findet, nein, du bist jetzt unser Held und so. Und es hat so ein Stanley Parable Vibes, aber er tut nicht, ich glaube, er kommentiert nicht irgendwie das Geschehen. Er erzählt einfach. Aber mega.
Es hat doch nochmal so eins gegeben, so ein Top-Down, wo auch so ein Erzähler gehabt, der echt cool war, ist aber schon 10 Jahre her.
Ja, es ist jedenfalls. Es soll 2022 kommen. Und du merkst dann nachher im Kampfsystem, wie Dark Souls. Das ganze Interface sieht aus wie Dark Souls: die Rollen, das Abwehren, Energie, die du brauchst und das Dreischlagen und so. Also, hat mega Dark Souls-Vibe. Ich weiß aber nicht, weißt du, ob es von der Schwierigkeit auch wirklich so ist, dass du, wenn du stirbst, alles verlierst und so. Aber das hat wirklich einen guten Humor gehabt. Es hat eigentlich noch geil ausgesehen, der Kontrast auch von deiner doofen Figur zum Rest von der Welt. Und geiler Sound, weißt du, so mit der Axt reinhaust, so schön wuchtig, oder? Das ist so.
Ja.
Das ist geil. Das hat Bock gemacht. The Last Hero of
Bastion. Bastion ist das, was ich gemeint habe. Das hat so einen Erzähler gehabt nebenbei, der recht cool war. Der hat wirklich also ein bisschen das, was du gemacht hast, kommentiert.
Voll.
Aber ja, das wird sicher ein Game, das ich mir wieder reinziehe.
Ich hoffe, das kommt gut. Dann das Spiel von Simon und mich.
Nein, ich bin schon hässig, was du geschickt hast.
Friends versus Friends. Hey, das ist so ein Eis gegen Eis. Ego-Shooter, kleine Arena, mega bunt. Ich finde den Stil sensationell natürlich.
Ja, das sieht geil aus.
Und weißt du, wirklich auch so geiler Soundtrack, geiler Sound und dann wirklich einfach so Eis gegen Eis ballern und du hast dann immer so Karten, glaube ich, so zufällige. Nimm an, die kannst du dann irgendwie neu freischalten und so. Und dann gibt es irgendwie Schrumpfkopf, dann hast du ganz einen kleinen Kopf, damit dich der Gegner nicht trifft. Oder du kannst dich einfach riesengroß machen, dann hast du mehr Leben und dann hast du viele Karten für einen Granatwerfer oder irgendein MG und so. Und dann, ja, es sind einfach mega schnelle Duelle dort und eigentlich ist es eigentlich, wo perfekt wäre, so mit Kollegen auf dem Sofa. Ich weiß aber gar nicht, ob es auch Couch-Coop gibt oder ob es einfach nur im Social
Media. Das ist nur eins gegen eins.
Ja, genau. Der Entwickler hat uns gesagt, ich glaube, das ist aber noch nicht ganz offiziell, aber ich glaube eigentlich, ein 2 gegen 2 soll es auch geben, aber das ist noch so ein bisschen to be determined oder so.
Da bin ich natürlich als guten alten Quake Hook and Rail 1v1 ein Modus, den ich irgendwie auch nichts mehr auf dem Internet finde, aber ich weiß, dass ich das mit irgendwie 16 irgendwie bezockt habe, aber das finde ich das Geilste. 1v1 und einfach schnell, fast-paced, sofort wieder rein und so.
Ich glaube, das ist etwas, was ich nicht... Das ist ein Spiel, ich kann nicht mega lang spielen, weil irgendwie... Das ist ja nur, ich glaube, das ist nur lustig mit Kollegen, oder?
Ja.
Aber es ist wirklich... Ich habe laut gelacht beim Game. Es ist so witzig und absurd und es hat einfach so geil ausgesehen. Es ist richtig... Das ist auf dem Sofa, wo du einfach nachher ein Tomatchen dann verteilst. Das ist grossartig.
Nein, das gibt mir fettes Scream.
Ich glaube auch.
Genau. Kopfhörer wieder ein bisschen leiseliger stellen, wenn ich jetzt spiele.
Ja, genau. Loot ist auch das andere, das nächste gewesen, Dark Tide. Das ist von denen, die Vermintide gemacht haben. Das ist so ein Wie Left 4 Dead ist schon das bekanntere. Du bist 4 Spieler Koop im Warhammer-Universum und kämpfst dich durch so verschiedene Missionen.
Also 40k, oder?
Ja, genau.
Warhammer 40k. Genau. Es gibt ja Warhammer, ja. Aber das ist so, und der Warhammer 40k ist so in der Zukunft.
Oder? Ja, genau. Und wirklich so, also,
ich weiß, ob ich jetzt da irgendwelche Warhammer-Nerds irgendwie auf ja, Clips stehen, aber ich glaube es, ja.
Ja, du hast dann verschiedene Klassen und so auswählen und wir haben einfach irgendwas genommen, hast du keine Ahnung am Anfang. Und dann schnetzelst du dich dort durch die Levels, wo meistens hast du irgendwelche, du läufst einfach am Ziel noch und wir haben keine Ahnung gehabt, oder? Du läufst einfach an der Navigation noch und dann kommen einfach, irgendwo musst du einen Hebel betätigen, dann kannst du Zeugs looten. Aber das Ding ist einfach, eben, es kommen einfach Horden an Gegner, viele so, keine Ahnung, irgendwelche Zombie-Orks, das ist Kanonenfutter und dann kommen aber auch so grosse Troll mit riesigen Schild, Flammenwerfer und so. So typisch halt, so Crowd-Management-Game, aber weißt du, wirklich auch ballert geil, Sound-Factor, so Hammer und Axt und so, einfach irgendwie
die Action. Hast du Vermintide mal gespielt?
Ja, ich habe das mal gespielt, aber es gibt für mich auch so eins, leider einfach nur mit Randos, finde ich das nicht so geil, um über lange Zeit zu spielen.
Das ist eine klassische LAN-Party-Geschichte und wir haben es aber irgendwie nie geschafft, dass wir es alle an einer LAN-Party haben und so, aber das wäre, das, so Games finde ich halt immer yeah. Nur cool mit Freunden irgendwie, wo du irgendwie miteinander verbunden bist und dann auch nicht unbedingt die Schwierigkeitsgrad
rein
tust, sondern vielleicht dann auch damit noch ein bisschen schnurren und nebenbei noch ein Bierchen trinken und so, das stimmt. Ja.
Aber ich has, es hat Bock gemacht, eben, weil einfach irgendwie, eben, sieht mega cool aus, also die dreckige, schmutzige Warhammer-Welt und so. Ja, das komplette Gegenteil. Mega knallbunt ist Moonbreaker. Das ist auch noch speziell, das ist eigentlich ein Tabletop-Spiel. Du spielst wirklich so strategie-rundenbasierte Kämpfe, so, weißt du, ähnlich so ein XCOM-mäßig fast. Du, irgendein ein Level, aber das ist alles 3D. Und dann aber die Figuren sind wirklich Figuren, weißt du, so auf Podestchen, die sich nicht bewegen. Also sie bewegen sich so, als würden unsichtbare Hand sie bewegen und irgendwie so hauen, weißt du, so auf andere loshauen. Natürlich ja. Siehst du dann die Schüsse und so, die sind dann wiederum animiert, oder? Also da, man sieht schon etwas. Und das ist ein. Ah, shit, was ist jetzt da denn? Da? Nein, ich glaube, da kennen wir Entwickler. Shit, ist jetzt. Nein, jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Jedenfalls, dann, das Schwierige da ist manchmal das Positionieren der Leute. Weißt du, deine Figuren sind unterschiedlich gross. Und das heisst, du musst sie dann. Du kannst immer verschiedene Züge oder weißt, pro Runde. Du kannst irgendwie laufen, schiessen und einen Spezialangriff machen. Ich habe es am Anfang recht. Nicht intuitiv gefunden, das Interface zu lesen. Aber du hast dann einfach so deine Hauptfigur, ist ein Fetten, oder? Und dann kannst du irgendwie, positionierst du idealerweise, haben wir gesagt, Mitte an, macht er so einen Rundumschlag. Wenn halt dann dummerweise deine Leute auch noch dort sind, dann nimmt sie auch gerade. Und wenn dann du dummerweise den blöd angestellt hast, dass er zwischen irgendwie mit einem Auto und deinen Leuten steht, dann kommen die einfach nicht durch. Also es ist wirklich so, du musst sie physisch richtig positionieren. Und das ist irgendwie ein Problem, du siehst das nicht so klar markiert, passt deine Figur jetzt an dem vorbei. Oder? Und eben, hast du so einen Spezialangriff mit dem Enterhaken, kannst Gegner anziehen oder du läufst zum Gegner und ziehst deine Figur an. Also ich finde, es gibt recht viele taktische Möglichkeiten, es gibt mega viele verschiedene Einheiten. Ich habe es recht geil gefunden. Eben, das Design ist geil. Ah, apropos Design, weil es Tabletop ist. Es hat so einen Editor und da kannst du die anpinseln. Kannst du die wirklich selber anmalen? Voll abfahren! Also das finde ich schon geil für Leute, die so künstlerisch begabt sind, dass du einfach kannst...
Ja, ich würde es eben gerne können, aber ich habe die Nerven nicht mit einem fucking Einhaarpinsel irgendwie die verdammte Figürli im... Ja. Wie heisst das Tabletop, wo du auch gamest?
Gloomhaven.
Ja. Im Gloomhaven, dort hat eine Frau vom Kollegen, die nimmt die Figürchen zu sich und hat das jetzt als ihr Hobby entdeckt.
Geil.
Dass sie uns anmalen,
ja, geil.
Weil wir sind alle, mehr Geduld nicht.
Fette Wurstfinger.
Motorik, ja, sie fett. Ich kann nicht mal SMS tippen. Wie soll ich denn mit dem so ein Figürchen anmalen?
Ja. Jedenfalls, das ist Moonbreaker und das ist 29. September im Early Access.
Das ist eben von denen von Subnautica.
Ist das von Subnautica?
Unknown World, ja.
Genau, ich habe noch gedacht, die haben etwas völlig anderes gemacht. Aber was haben denn Hyenas? Was sind denn das für die? Weil die, egal, die kennst du den Entwickler eben auch, wo wir, glaube ich, auch vorher etwas relativ anders gemacht haben. Anyhow, ich habe noch zwei erwähnenswerte, und zwar Fallen Frontier. Hey, das ist so ein. Also, ähnlich wie Homeworld auf eine Art. Sie sagen, es ist auf eine Art wie The Expanse. als Game. Aha. Aber strategisch. Und ey, das macht ein Typ, ein Australier, der hat irgendwie mit 40 noch gefunden, ich fange jetzt an von Game entwickeln.
Ah shit, dann ist in dem Fall unsere Zeit noch nicht vorbei.
Ja. Und es ist so wirklich das Design hure geil, also Space, weißt du, mega detaillierte Raumschiff, und du machst aber wirklich, du reisest dann, also du hast eine typische Galaxisansicht, oder, wo kannst reinzoomen in die Planeten, und dann kannst du irgendwelche Raffinerien kannst verbinden mit deiner Basis, damit dort dann abgebaut wird, und dann irgendwie ein das ist der Schiffswerft, wo kannst du dein Schiff konstruieren und mit ein Team drin tun und dann kämpfst, sind dann wirklich auch in Echtzeit, und wenn du irgendwie das Schiff kaputt machst, dann fliegen die irgendwie Cruiser, und dann kannst du die Versorgung, also die sie retten wollen, kannst du natürlich die wieder abknallen und so. Aber wir sind im Ding überhaupt nicht so weit gekommen, weil der dann dort war, das war wie der Publisher, der hat gesagt, er kommt halt immer so die Demo-Builds über vom Entwickler, und die sagen immer anders. Das heisst, er kennt nur immer die. Und er hat immer ein neues Versuch zu helfen. Und er hat gesagt, eigentlich müsste ich das jetzt irgendwie, habt ihr nicht ein Schiff? Habt ihr euch ein Schiff schon verloren? Ich so, ja, ich habe es am Anfang mal gesehen, habe ich das Gefühl, ich finde es nicht mehr. Und wir haben eigentlich nicht viel angebracht. Du tust dann wirklich wie so, du ziehst wirklich so fast mit der Maus, ziehst dann so die Verbindungslinie. Du musst dann, glaube ich, auch dynamisch entscheiden, welche löst du wieder auf und so. Aber irgendwie, wir haben einfach nicht einmal geschafft. Wir haben eine halbe Stunde gespielt, es war interessant. Wir sind nie nicht hingekommen. Darum, das ist so mein Vorbehalt. Aber ich finde, es hat mega viel Potenzial. Und ich glaube, vielleicht haben wir keine gute Demo gehabt. Und wie gesagt, es ist, in Australien war es halt irgendwie in der Nacht gewesen, und sie haben dann nicht verwünscht. Verständlich. Hat uns nicht können helfen. Aber ich würde mir das mal merken. Falling Frontier heisst es. Und eben wirklich also krass, dass es einen macht. Es sieht überhaupt nicht aus, als würde es irgendwie, als würde etwas fehlen. Weißt du, geiler Sound, mega coole Grafik. Und bin ich mega gespannt. Hey, und dann das Letzte, was ich einfach interessant gefunden habe, ich habe schon oft von so Sachen gehört, weißt du, so, dass Games gemacht werden, heute noch Games gemacht werden für alte Konsolen.
Mhm. Oder? Mega Drive und Dennis.
Ja,
und
so. Genau, ich habe das gewusst.
Ah, und wirklich?
Und wir sind dann dort in dem, wir gehen ja immer ins Retro, es hat wie so einen ganzen Retro-Bereich. Übrigens, der ist huere gewachsen. Also das ist jetzt fängst riesig. Und da habe ich auch so ein NES-Game, und dann habe ich es angespielt, dann habe ich gefunden, hey, irgendwie, das ist irgendwie zu gut. Also weißt du, irgendwie, du hast so einen Dreifach-Gump gehabt, oder so eine Wand können abkommen, wie bei Super Meat Boy. Ich habe auch gefunden, es hat irgendwie ein bisschen zu gut ausgesehen, und einfach die Steuerung zu gut gewesen. Und ich dachte, ist das ein neues Game? Und dann nachher siehst du irgendwo, ah ja, 2019. Ey, ich bin schon abgefahren. Also weißt du, das hat jetzt Micro Mages geheißen. Und ja, eben, hat sich ähnlich wie Super Meat Boy gespielt. Auch für die verdammte NES. Also ich finde das noch krass. Also ich muss mal mit einem... Ich habe gefunden, das ich glaube, ich habe es auch schon mal gelesen, aber ich muss mal mit seinem Entwickler reden, weil...
Weißt, ja, die haben eben... Ja, die haben jetzt irgendwie dann einmal das Letzte aus dem NES rausgekürzt. Das Game ist, glaube ich, irgendwie 40 Kilobyte.
Ja, vor allem...
Das ist absurd.
Es hat nachher auch noch so Super Nintendo Games nebendran gehabt, und ich habe das Gefühl gehabt, das sieht irgendwie besser aus als irgendein Super Nintendo Game, das ich gesehen habe. Weil... Ich kann mir aber vorstellen, Tools heute sind doch viel besser, oder? Und dann kannst du vermutlich viel besser optimieren für die Hardware, oder?
Und, ich weiß ein paar nicht, was genau, oder
reine Mutmaßung, aber das habe ich mir dann überlegt, ob man das heute einfacher ist, weil man einfach mehr weiß, und dann kann man einfach so mehr Trickchen machen und so wie früher, wo es einfach nur händisch war. Alles. Ja,
dann eben schon früher mega krass, also weißt du, die ersten NES-Games verglichen mit den letzten von dieser Generation, das sind auch schon Welten, genau. Oder? Und jetzt das, das ist noch viel derber. Genau. Vor allem, weil du kannst ja irgendwie, also das jetzt, ich meine, ich weiss nicht, wie das geht, dass jetzt zusammen da gerade ein Trailer, ein riesen Ritter und so früher, das musst du alles mit so 16x16 Sprites zusammensetzen und so, und das ist irgendwie huere, das ist huere schwierig, es wäre wirklich mal noch spannend, mit so einem zu reden.
Ja. Muss ich mal machen.
Mir ist noch ein Ding, mir ist noch geblieben, The Great War Western Front. Das haben
wir gesehen.
Ein Strategiespiel im Ersten Weltkrieg, was eigentlich wie unmöglich ist, aber es ist von irgendwie als alten Command & Conquer Veteranen, aber der Erste Weltkrieg ist ja so nicht fun, zum Echtzeit-Strategiespiel machen, weil einfach, es hat einfach eine Frontlinie gegeben, wo einfach, ja, also weißt du, es nimmt mich ein Wunder, wie sie das machen, aber das dunkelt mir auch so nicht, wo man als alter RTS-Guru ist mir das noch in Erinnerung geblieben, jetzt von den Gamescom.
Ja, ich habe noch vieles anderes gespielt. Ich habe auch noch ein paar andere in meinem Artikel, den ich nachher fertig schreiben muss. Und auf Digitec Content hat es auch noch ein paar paar denen, ich weiß, haben noch Company of Heroes und zusammen gespielt und es hat also eben insgesamt, ich hatte sehr viele geile Sachen gegeben. Natürlich wieder in dem huren Indie Village, das ist einfach, hey, die willst du einfach alles anschauen. Es gibt jeder, weißt du, die Stände sind auch so schön gemacht. Da die von Stray Fawn Studio, die, wo The Wandering Village haben, die, das Game ist ja, dass du baust eine Stadt auf so einem riesigen Dinosaurierviech und das haben sie gebaut. Das ist dann dort rumgestanden, hast so einen Meter gross. Das war geil ausgesehen.
So geil.
Das war cool.
Ja.
Also gut.
Das ist, ich glaube wirklich. Ja, das sind Indie-Games wie immer. Also mittlerweile ist das, was ich spannender
finde. Hey, ich finde Indie und so das Mittlere, so die B-Studios oder AA, also ist so. Ja. Das finde ich irgendwie sind die,
wo... Ja, die, wo sich ein bisschen etwas gibt, also so Stray ist so ein Game, oder? Was
gut, das ist Indie, die sind schon Indie.
Ja, aber, ist auch gut, das ist schon Indie.
Aber irgendwie, Dark Tide, das ist irgendwie so etwas, das ist schon nicht Triple A, also weißt du, die haben ja...
Stimmt,
ja. Also ich weiß es auch nicht, oder einfach... Ja, komm, anyhow, komm, machen wir weiter, wir sind ja schon lange dran, dann fangen wir doch mal an mit den News und dann geht es eigentlich mit einem Game Studio weiter, aber mit Sony. Und genau, für die könnte es teuer werden.
Ja, und zwar der britische Verbraucherschutz, also so ein bisschen, ja, die halt, wie sagt man dem, ja, Verbraucherschutz, also sagt man dem. Mhm. Sony, wenn Sony verklagen, weil sie sagen, sie haben über Jahre hinweg Kundinnen und Kunden im Online-Shop, also ihrem Game-Store, der Online-Game-Store von der PlayStation, abzockt, weil sie 30% Marge drauf haben und das nicht marktgerecht sei. Und offenbar sind 9 Millionen Menschen von dieser Abzocke betroffen. Jetzt sind sie Klagen am Vorbereiten über 6 Milliarden Franken. Euro und Franken ist eine Parität, darum kann man das jetzt so sagen. Allerdings, das muss man ein bisschen mit Vorsicht geniessen, weil die Verbraucherschutz, oder, das ist das wird wahrscheinlich dann doch eigentlich auch nichts, aber ist jetzt halt einfach mal ein Schuss vor den Bug von Sony, weil die offenbar dann mit Geschäftsgebaren aufwartet, wo nicht rechtend sind. Ja, nimmt mich wunder, wie das da weitergeht und ob Sony dann irgendwie muss einlenken und vielleicht sich irgendwie mit einem Vergleich könnte irgendwie nachher sagen, ja okay, aber jetzt machen wir es nicht mehr oder so, ich weiß es auch nicht.
Also
30% Marge.
Ja. Eben, weiss man, was das für Geschäftsgebaren, also die 30% Marge kommen mir extrem bekannt vor, das haben wir schon dort gehabt, bei Google, beim
App Store, ja. Oder?
Ja, eben.
Das ist ja wieder, also dann müsstest du ja alle in dem Sinn verklagen, oder?
Gut, du fängst mal an. Ding,
ja, eben, genau, fangst mal an. Das Ding ist halt natürlich, dass bei Sony so offensichtlich, oder? Wenn du jetzt im Sony, im Store, rein willst, letztens noch nicht wieder irgendwie, ich weiß doch gar nicht, welches Game das war, aber ziemlich neues, wo halt dort immer noch 60 Hebel kostet oder 70. Und wenn du es natürlich dann irgendwie bei uns, bei Digitec kaufst, dann ist es ein 25 Stutz Physical Copy.
Ja.
Auch das hat sich ein bisschen angekreidet, aber das ist einfach irgendwie, du überlässt die Entscheidung dann doch dem Kunden, wenn der so dumm ist und ich min-maxe meine Ausgabe ja irgendwie schon auch, also weißt du, ich kann schon schauen, wie ist es, ich will es jetzt zocken, aber lohnt es sich vielleicht noch bei uns über den Shop zu ziehen, ja geil, es kostet nur 30 und statt 60, dann bestell ich schnell und spiel es am Morgen.
Außer das ist PS5 digital, dann kannst du es nicht.
Und dann kannst du eben nicht. Und das ist wahrscheinlich eben auch mit dem Grund, dass dann nachher vielleicht sagen, ja, hey, das ist, ja. Aber das, über das habe ich jetzt nichts gelesen, dass es mit dem PS Digital zu tun hat. Schlussendlich muss es ja vor allem auch mit der PS4 zu tun haben. Es kann nicht nur mit der PS5 zu tun haben, wenn du von so vielen Kunden redest, oder? Ich glaube nicht, dass in der UK schon 9 Millionen Leute einen PS4 haben. Hey, easy. Es ist einfach wieder einmal so ein Schuss von der Bauch von Sony. Wie sie das haben, sie haben sich noch nicht dazu geäussert. Das werden wir dann sehen.
Ja, da bin ich gespannt. Also ich meine,
aber in den USA ist schon eine ähnliche Klage abgewiesen worden. Also eben, ja. Es ist halt aber einfach, es ist eine harte Zahl, so 6 Milliarden.
Ja. Es ist ja das, was Epic ja eigentlich angekreidet hat, bei Apple und bei Google und so. Ist genau das, oder?
Ja, eben genau. Und was ist aus dem geworden, schlussendlich?
Also Apple hat ja dort einen Teil gewonnen, aber die haben das ist noch weitergezogen worden, weil ich glaube, Apple hat ja bei gewissen Bereichen verloren, wo sie jetzt auch wirklich haben, schon müssen auftun müssen, den Store, oder? Also das hat schon Auswirkungen gehabt, gewisse.
Das ist vor allem auch noch Microtransactions gegangen, die sie nicht mehr erlauben wollten.
Müssen wir vielleicht mal ein Update machen. Es hat also übrigens auch noch einen Zuhörer geschrieben, dass wir doch mal das Update zu Wegcom und Swisscom machen. Müssen wir vielleicht wirklich auch mal schauen, was dort dann
hat. Müssen wir noch mal schauen, was dort jetzt im Moment los ist.
Oh ja. Der Klage dünkt mir jetzt auch eher ein bisschen schwierig, weil es ist, vor allem wenn es alle so machen, Ja, gut, ja, das ist schwierig zu argumentieren, dass jetzt Sony, dass da etwas nicht rechtens, also boah,
ja gut, du, ich glaube, du machst...
Ich habe das Gefühl, es ist schwierig. Da.
Nein, aber du kannst ja nicht alle verklagen. Also du kannst ja nicht eine Klage machen gegen alle, nehme ich an. Dann heisst du, klagst jetzt mal Sony an, wenn das durchkommt, dann klar, dann die anderen musst du gar nicht mehr, die müssen das gerade auch anpassen, oder? Also bin ich...
Ja, und eben, es ist tatsächlich, was ein Branchenstandard ist, die 30% plus um A, oder? Also ja, zwischen 25 genau. Und 35%. Da kannst du schwierig sagen, ja, Sony muss jetzt ducken, aber die anderen nicht dran nehmen. Also müsstest du eigentlich da vollumfänglich aus allen
ja, wegen, genau, wegen unterlauteren Absprache, oder? Ist das schon fast,
oder? Das, genau, ja, das wäre dann ein unlauterer Wettbewerb. Genau.
Ja gut.
Wir werden es sehen.
Genau. Sie haben ja noch ein positiv... Gut, wie gesagt, sie brauchen ja Geld, oder? Und darum haben sie neue Controller vorgestellt. Mit dem kannst du kaufen, der wird nämlich auch nicht günstig.
Yeah. Premium Control, ich weiß, wissen die?
Nein,
den Preis gar nicht.
Nein, ich auch nicht.
Noch nicht draußen,
ich glaube nicht, nein.
Er heisst DualSense Edge und ist eigentlich basically wie der Xbox, wie hat der Pro Controller?
Ja, ich glaube
Xbox
Elite.
Ja, irgendwie. Elite-Controller, ja. Macht eigentlich, also ist eigentlich ein fast nice zu eins Kopie von dem, hast austauschbare Sticks, Game, also ja, die Steuersticks halt, wo hoffentlich, das gibt mir Hoffnung, dass die endlich mal gut werden, wobei jetzt beim letzten DualSense sind sie nicht so schlecht gewesen, habe ich sie besser gefunden als die alten von der PS4. Die kannst du auswechseln zu verschiedenen Modellen. Dann
sind aber separat erhältlich. Das ist noch der Witz.
Sind nicht alle dabei.
Nein, da steht, Ersatzstickmodule werden separat erhältlich sein.
Das ich habe nur gemeint, wenn einer kaputt geht, ich habe gemeint, drei austauschbare, aber wenn einer kaputt geht, dann ist der Ersatz.
Also die Stickkappen und Rücktasten, die kannst du austauschbar, aber sie sagen einfach austauschbare Stickmodule. Das hat jetzt ich gesagt, das sind doch die beim Elite kannst du eben die Analog-Sticks gibt es verschiedene, oder? Und die sind dort alle dabei. Genau. Und da tun sie jetzt irgendwie so, das müsstest du kaufen. Ja gut, so ganz klar
ist mir nicht. Ja. Aber sie haben einfach drei verschiedene Formen von dem. Das finde ich eigentlich schon noch geil, dass man das den Kunden und der Kundin überlässt, welche man will. Dann hat es hinten dran zwei Rücktasten, die man frei kann belegen kann. Das hat es beim Elite Controller gehabt. Da kannst du einfach, damit du nicht, ja, sagen wir irgendwie, ja, das Steuerkreuz ist immer so beschissen, nämlich zum irgendwie etwas drauf drücken, wenn du beide Analog-Sticks brauchst oder auch halt einfach die anderen Tasten. Die kannst du noch nicht drauflegen. Was ich noch geil finde, ist, dass du alle Tasten kannst frei belegen. Es gibt dann offenbar auf der PS eine Software und dann kannst du unabhängig vom Game eigentlich jede Taste umbelegen. Und das klingt, ich glaube, das hat der Elite Controller nicht, oder?
Mal, ich denke, das ist ziemlich sicher. Ich meine, ziemlich sicher, dass, ja, ich glaube, da bin ich ziemlich sicher, dass du das schon lange kann. Ich habe aber allgemein bei PlayStation kann man mittlerweile vieles umbelegen.
Innere Software rein.
Ich habe jetzt sogar auf der Switch im Fall Knöpfe umbelegen können. Systemweit. Ich habe jetzt endlich mal die blöden Kack-AB-Ding da Knöpfe vertauschen.
Kann man das?
Ja, Mann, das kann man. Offen kann man das schon länger. Das ist grossartig. Ich habe das gerade gemacht.
Ja, endlich, weil das verwirrt mich so. Jetzt habe ich die ganze Zeit Xenoblades zocken, oder? Und dann sind es verkehrt.
Das kannst du umstellen im Fall.
Wenn ich wieder irgendein Game auf dem Controller gegamed und wieder komplett gegangen. Oh nein, Mann, fuck.
Es ist einfach...
geil, das muss ich wirklich...
Doof ist natürlich, es steht in A und es ist dann natürlich nicht das A auf deinem Controller, wenn du es vertauscht hast. Aber hey. Aber es ist super, ja.
Ja, okay, aber das ist etwas, was ich eigentlich finde, ja, das hätte man schon länger gesagt. Dann kann man das vielleicht, dann habe ich ein bisschen hinter dem Mund geschlafen. Ja.
Du kannst auch Trigger-Stufe, kann man glaube ich stellen. Ja. Also wie fest den Trigger musst du ziehen, oder?
Ja, auf zwei, auf drei Stufen, glaube ich. Und dann hast du auch eine Dead Zone, wo du kannst einstellen. Ich glaube, das auch auf der Systemsoftware. Also ab wann das die Sticks zum Beispiel voll am Anschlag sind, das ist Dead Zone, oder wann das registriert und so. Sachen, die eigentlich beim PC recht easy machbar sie sind logischerweise entweder mit Zwischensoftware oder mit Native, aber hey, easy. Und das Geilste finde ich, es gibt ein geflochtenes USB-C-Kabel dazu. Und das Kabel kannst du hinten, damit es nicht rausgeht, kannst du es irgendwie einhängen besser.
Richtig.
Was weird ist, weil bei einem Xbox-Controller macht das einen Sinn, weil der ist batteriebetrieben, meine, und ich habe meine nie mit der Batterie dran. Ich kann immer einfach mit dem Kabel dran bei mir zum PC. Aber der ist ja akkubetrieben. Und das heisst, wenn er rausgeht, ist er im Wireless verbunden, aber irgendwie offenbar.
Ich finde die auf der Rückseite sieht noch schräg aus. Aber er hat nur zwei Tasten auf der Rückseite. He? Dafür hat er zwei unterhalb von den Analog-Sticks. Finde ich auch noch speziell. Oder? Hat doch die zwei Tasten. Ja, so, auf meinem Bild. Siehst du, wie so zwei kleine Tasten unterhalb.
Ist das zum Rasten oder Einrasten? Oder?
Also, auf mich sehen es aus wie Tasten, oder?
Ah, das ist. Aha, unterhalb der Analog-Sticks, sagst du? Ja.
Das sehe ich eben da gar nicht. Und auch eben Verfügbarkeit, und so, sie sagen einfach, in den nächsten Monaten gibt es dann mehr Infos. Aber es wird sicher noch vor Weihnachten
sein. Ah, da unten hat es also zwei von diesen Taschen. Ja, was die sind, weiß ich einfach nicht. Ob das dann auch die sind, die du hinten belegst oder so.
Ich glaube, im Video drücken sie es eben auch. Ja, man sieht nicht viel.
Nein. Und es hat einfach nochmal eine eigene Optionstaste, dort nachher direkt, glaube ich, dass du Menü reinkommst, wo du kannst dein Zeug umbelegen und so. Ja, easy. Hat mir ja schon lange gemunkelt, dass sie so etwas werden machen. Und das ist jetzt auch nicht keine grosse Überraschung. Auch das Design ist ja, es sieht genau gleich aus wie der normale DualSense. Also von dem her, auch dort haben sie irgendwie ergonomisch noch irgendetwas angepasst. Wobei ich den DualSense wirklich eigentlich der erste wirklich gute Sony Joystick finde, weil sich sehr so ein Xbox-Controller angenähert
haben. Gespannt, dass ich kostet, oder?
Ja, der wird wahrscheinlich auch so 150 Stutz kosten, oder? Mindestens, würde ich auch sagen. Apropos Kosten und Sony, schon wieder eine Sony News, nämlich für PS5 teuren, das ist einfach so ein Ding, wo man
das ist Traub. Ja, aber das ist krass, oder? Also, das hat es noch nie gegeben. Das haben wir ja schon, die MetaQuest VR-Brille sind ja teurer geworden. Und ich habe damals schon gedacht, das hat es noch nie gegeben. Dass irgendwie so ein Produkt oder jetzt in dem Fall eine Konsole teurer wird nach Release. Und zwar 50.
Also, und vor allem zwei Jahre nach, oder?
Ja, ich glaube zwei Jahre.
Oder wann ist sie rausgekommen?
Ja, würde ich sagen.
Ja, zwei Jahre, zwei Jahre sicher. Natürlich, jetzt war ich gerade verwirrt gewesen. Huere, verdammt Corona, also nicht Corona, einfach die ganze Huere, mit Lockdowns und so. Ich habe keine Ahnung mehr.
Ja, gell, die letzten zwei Jahre bin ich ja völlig komisch.
Völlig am Anfang mir vorbei. Hey, aber krass, oder? 4,99 Euro sind es früher gewesen, jetzt 5,49 in Europa, also 10% rauf. Dann Digital ist nochmal, es geht 12,5% von 3,99 auf 4,49, also 450. UK ist der Schritt nicht so gross. Bis in der Schweiz ist, habe ich irgendwie nicht herausgefunden. Ich bin bei uns mal im System geschaut, aber haben sie im Moment eh nicht lieferbar.
Ja, aber es ist ja Europa. Sie schreiben ja nicht von. Gut, eigentlich ist es schon geil, dass sie Europa und UK trennen. Das ist ja, wie die Engländer machen das ja immer. Aber ja, gut.
Ja, jetzt sowieso, ja. In Japan ist sie auch 12,5% Preisaufschlag, also wird das bei uns auch so sein. Und an dieser Stelle, für die, die bis dahin nicht gehört haben, ich will meine PlayStation 5 verkaufen. Also wenn ich eine PlayStation 5 brauche, ich sehe irgendwie den Grund nicht. Also ich brauche sie nie. Und irgendwie, also wer Lust hat, auf eine PlayStation 5 mir abzukaufen, ich verkaufe sie zu meinem Preis, den ich sie gekauft habe, dann bekommen noch zwei Games dazu. Wir bekommen Returnal, also die beiden besten Games, die es gibt. Returnal und nicht Dark Souls, wie heisst es? Demon's Souls. Gibt es gratis noch von mir?
Hey, schau, die Folge, wer da drin lässt, hey, so viel Stuff gibt's.
Also schreibt mir ein Mail, simon.balisa@digitechgalaxus, first come, first served. Eben Preis, ich muss mal schauen, was ich gezahlt habe, aber das sind 1:1 für das.
Ja, 500 einfach.
Mit beiden Games dazu. Ich glaube, 500 ist es bei uns.
Da haben normale
Preise gezahlt. Sie ist bei uns eben schon mal auf 530 auf, aber ich weiß nicht mehr, was ich... Ja. Es ist die Disc-Version und sie ist wirklich nicht sehr oft gebraucht.
Das ist der Punkt. Ja.
Aber jedenfalls krass.
Ja, es gibt ja jedes Game jetzt auf dem PC. Ja. Also ich sehe keinen Grund mehr, wieso ich eine PlayStation
muss. Ja gut, eben halt die PlayStation exklusive. Klar, ich meine, komm, was ist das hier außer God of War? No?
Da nicht das kommt das schon das das Action Adventure, wo so sehr generic aussieht oder so ein wo jetzt so Forspoken.
Ah, das haben sie verschoben,
Haben sie verschoben
nächstes Jahr. Ja, God of War.
Ich meine, also alles Sachen, die mich nicht, die mich absolut nicht...
Ja, nein, dann ist es schon so, dann braucht man es nicht.
Ja, wirklich nicht. Und die Chance ist ja, dass... Ich meine, gut, Ghost of Tsushima ist jetzt noch nicht auf der PC gekommen, aber es kommen die Huren Sachen jetzt auf der PC. Und ich finde irgendwie, es war cool gewesen, ich habe sie wirklich jetzt ein halbes Jahr gehabt, glaube ich, letzten Dezember gekauft.
Easy.
Easy.
Also komm, dann die letzten News, eben genau über das haben wir ja schon mal geredet gehabt, aber der Luca hat da noch ein bisschen mehr dazu geschrieben und hat das auch in einen anderen Aspekt dazu gefunden. Aber genau, dass Disney, ich glaube, letzte Woche haben sie das bekannt gegeben, dass sie Netflix überholen. Wir haben, glaube ich, damals einfach gefunden, ihr habt ja drei Dienste zusammengerechnet, aber es stimmt schon, Disney hat dann schon Netflix überholt.
Genau, also wir reden von der Streaming-Sparte von Disney und Disney als Konzern sieht natürlich nicht nur Disney Plus als seine Streaming-Sparte, sondern all seine Streaming-Dienste und dazu gehört zum Beispiel auch Hulu, Hotstar, wo vor allem in Indien sehr stark ist, ESPN Plus, wo quasi so der, ich sag mal, der Zone ist von Disney. Und ja, dort, also bei Disney Plus sind neue Abonnenten, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, ob es 20 oder 30 Millionen sind, aber es sind jetzt insgesamt 152,1 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Ist also auch da wieder gewachsen mit den 69 Millionen von den anderen drei, kommen wir jetzt insgesamt auf 221,1 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und Netflix ist in der gleichen Zeit, also Netflix ist ja bekanntlich wieder ein bisschen geschrumpft, die haben etwa 1 Million verloren und sind jetzt insgesamt auf 220,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und damit hat Disney den Schwanzvergleich im Moment für sich können entscheiden. Aber wie du sagst, es ist natürlich, eben, man kann diskutieren, wie hinkt der Vergleich. Ich sage mal so, aus Disney-Konzern-Sicht finde ich, macht das Sinn, weil sie sagen einfach, schau, unsere Streaming-Sparte, so gross ist die, jedes einzelne Abo, das wir verkaufen, generiert einen Umsatz. Ob du jetzt natürlich sagst, ja, jemand, der Disney Plus hat und Hulu hat, zählt natürlich in dieser Statistik wie als zwei Abonnenten, oder? Obwohl es eigentlich nur eine Person ist, aber es ist auch egal eigentlich vom Tag. Weil das Wichtige, und also ich wo ich die News geschrieben habe, habe ich auch gefunden, das ist wichtig, dass man das raushebt. Erstens mal, wie setzt sich das zusammen? Es ist nicht, wie die meisten Leute würden interpretieren, dass Disney Plus grösser ist als Netflix, sondern eben das ganze Ding. Und vor allem zweitens, das viel Wichtigere ist eigentlich der wirtschaftliche Aspekt. Macht man mit dieser Streaming-Sparte Umsatz oder nicht? Beziehungsweise macht man Gewinn, Profit oder Verlust oder nicht? Und das ist bei Disney überhaupt nicht der Fall. Disney ist im Moment, also die ganze Streaming-Sparte hat im letzten Quartal 1,1 Milliarden US-Dollar laut CNBC Verlust gemacht und Netflix hat in der gleichen Zeit rum 1,4 Milliarden Gewinn gemacht. Mit Netflix halt, oder? Netflix gibt es halt auch nur Netflix. Das ist eigentlich das Wichtige. Also das ist nicht das andere. Ist eine schöne Schlagzeile, kann man benutzen, um irgendwie ein bisschen so sagen, ja, schau mal, wie gross wir sind und so, aber am Ende vom Tag zählt, wie viel Kohle machst du, oder? Und dann, ja, dort ist Netflix halt immer noch massiv voraus und Disney weiss, also bei Disney ist das offenbar nicht so eine grosse Überraschung. Sie sagen jetzt schon lange, also vor 2024 werden wir sicher nicht profitabel sein. Das gehört jetzt halt einfach zu dieser Wachstumsstrategie. Das ist die News und Disney, was mit dieser News zusammen auch noch ist, ist ein bisschen so, Disney hat vorgestellt, sein neues werbeunterstütztes Abo-Modell und das habe ich dann dort schon sehr dreist gefunden. Also sie haben gesagt, hey, wenn du Werbung, also bei Hulu und so gibt es das ja schon, bei ganz vielen anderen, in den USA ist das ja offenbar schon recht normal, dass mit dem Streaming-Dienst, auch Peacock und so, du kannst es gratis, also gerade du kannst es ohne Werbung haben oder du kannst es mit Werbung haben für ein bisschen günstiger. Und bei Disney machen sie das jetzt irgendwie genau umgekehrt. Sie sagen, ohne Werbung wird es in den USA 7,99 US-Dollar kosten. Also so viel wie ohne Werbung kostet. Und wenn du dann aber in Zukunft keine Werbung willst, dann zahlst du neu 10,99 Dollar. Also das Abo wird eigentlich für die, die keine Werbung haben, wird einfach teurer gemacht. Und die Werbung in Kauf nehmen, zahlen das Gleiche, wo sie heute schon zahlen. Ich finde das verdreist irgendwie.
Das ist halt einfach, von dem haben wir es letzte Woche gehabt, es ist einfach teurer geworden. Und es ist einfach, wenn du jetzt aber Werbung willst, zahlst du noch den bestehenden Preis. Und sonst musst du halt einfach den Aufschlag in Kauf nehmen, oder?
Du musst einfach den Aufschlag in Kauf nehmen. Ja. Das ist, früher hast du noch irgendwie, keine Ahnung, YouTube oder so, da habe ich extra ein Abo gemacht, damit ich keine Werbung mehr habe. Und jetzt ist es wie so, irgendwie, zahlst du mehr für, Es ist einfach
aber sie sind halt eben. Genau, man weiss, aber man weiss nicht, weil in der Schweiz ist es ja eh schon viel teurer. Dort weiss man noch nicht, ob es auch noch drauf kommt, der Preis, oder?
Also 100%.
Weil es ist schon 12 Stutz bei uns, gell, oder so etwas?
Ja, ich glaube jetzt 11,99 oder so etwas. Ja, und es ist schon mal teurer geworden. Es ist mal von 9,99 auf 11,99 auf. Und wenn es bei euch, und das wird ja alles ausgerollt, also das mit der Werbung, es wird nächstes Jahr irgendwann mal ausgerollt, 2023. Es wird auch bei uns 100%ig teurer. Also das kann man nicht, ich glaube, das machen sie nicht nur in den USA. Das würde mich jetzt wirklich überraschen.
Ja, und der letzte wird es nicht sein, der letzte Aufschlag, oder?
ist es so. Und das ist so auch ein bisschen die übliche Strategie von Streamingdiensten. Du steigst günstig ein, holst die Leute zu dir, überzeugst sie von deinem Angebot, oder? Dass die Leute irgendwie da ihre Serie haben bei dir, die sie gerne schauen, und dann gehst du langsam auf mit dem Preis. Und
so
dann nicht mehr gehen, weil ja, dann kannst du ja deine Lieblingsserie
nehmen. Hast du sie angefixt? Dann,
genau, hast sie angefixt. Hat Netflix so gemacht, hat jetzt Disney so gemacht, macht alle Amazon Prime und so weiter. Also es ist wie so, es ist normal. Ich finde es einfach noch krass da, weil da kommt es wirklich auch noch mit der Werbung so. Also das hat für mich ganz einen faden Beigeschmack, dass man sagt, hey, Werbung kostet jetzt einfach, also eigentlich müsste der Gedanke, das, was Netflix ja jetzt macht, Netflix kommt ja 2023 auch mit einem werbefinanzierten Modell, aber wer Werbung in Kauf nimmt, soll weniger zahlen, als er heute zahlt. Oder? Also dort ist es genau umgekehrt. Ich habe das werbefinanzierte Abo, wo du so und so viele Minuten Werbung pro Stunde in Kauf nimmst, wird oder soll weniger kosten als das günstigste Abo heute.
Ja, aber sie sind natürlich schon viel teurer, darum könnte jeder einen Schritt zurück und es billiger machen. Disney muss zuerst mal ganz weit aufnehmen und darum ist jetzt halt ein bisschen beknackt. Aber ja. Du,
Auch wieder wahr.
Sie wollen so,
aber Netflix will ja auch, also Netflix hat ja auch mit, ich sag mal, sinkende Abozahlen zu kämpfen. Die wollen mit dem neuen werbefinanzierten Abo wieder Leute anlocken, wo vorher gesagt haben, nein. Und bei Disney ist es eigentlich, ja, der Wachstum läuft. Dort hapert es eher an der Profitabilität.
Yeah.
Vom Dienst.
Ja, du hast jetzt ein paar neue Serien, von denen reden wir jetzt gerade. Ey, gerade noch, ich finde, ein Update ist mir nämlich gerade zu sehen, gerade die Grösse verkehrt zu sagen, nicht, dass es eine Rolle spielt, aber das T-Shirt Killer Clowns ist ein L und der Pulli von Hyenas ist ein M. Also falls das relevant ist für euch, es ist so. Gut, also komm, genau, mit lästigen Serien wollen sie ja, dass du die Dienste abonnierst und eben HBO hat darum gefunden, geil, was können wir noch mehr ausschlachten, das, wo ja schon vorher Millionen, Tausend Leute geschaut haben und darum geht jetzt Game of Thrones wieder weiter, wenn man ja noch nicht genug davon hat.
Ja, genau, House of the Dragon ist seit letztem Sonntag, also was ist das, ich muss gerade schnell schauen, nein, bei uns ist das einmal, es ist immer in der Nacht von Sonntag auf
den Montag. Am Montag läuft es bei uns, oder?
Immer am Montagabend.
Oder Montag einfach.
Am 22. August, also läuft auf Sky, bei uns in der Schweiz, auf Sky Entertainment, also Sky Show mit Entertainment Pass. Es gibt ja auch Sky Show mit Cinema Pass.
Hm.
Darum das ist wichtig zu unterscheiden. Sky Show mit Entertainment Pass. Kannst du das schauen? Die neue Prequel, also House of the Dragon, wo etwa, nein, nicht etwa, wo genau 172 Jahre vor Anfang von Game of Thrones spielt. Also ich habe jetzt genau das gesehen, was alle gesehen haben, nämlich eine Folge. Ich hatte die letzten 2,5 Wochen anderes zu tun gehabt und darum auch nicht irgendwie ein Vorab Screening oder so in Anspruch genommen. Ich habe auch erst nur die erste Folge gesehen. Ich habe nur den Eindruck gegeben von dieser ersten Folge. Und ich muss sagen, ich bin doch recht begeistert gsi von dieser ersten Episode. Es hat sich sehr, sehr wieder vertraut angefühlt. Also Game of Thrones-Fans wissen ja, die letzten 2 bis 3 Staffeln, ich habe die 3., 6. habe ich eigentlich noch cool gefunden, aber die letzten 2., 7. und 8. sind in der Qualität wirklich massivst gesunken, abgestunken. Man sagt ja auch, weil Showrunner, die haben kein Buch mehr gehabt zum Verfilmen. George R. R. Martin, der Schöpfer, hat immer noch Game of Thrones noch nicht fertig geschrieben. Und
ja, noch lange nicht.
Eigentlich, und dann wird es auch noch lange
nicht fertig. Sollte dann noch 2 Bücher kommen, oder?
Und dann macht er, weißt du, er sollte die hure Scheißreihe fertig schreiben und in der Zwischenzeit macht irgendwie Fire and Dragons oder wie das heisst, seine, eben macht eine andere Sache.
Also, die Origin Story, wann ist denn die eigentlich gekommen?
Die von Fire, Moment schon. Fire and Blood heisst sie. Ich glaube, sie ist
Fire and Blood, ja.
Iron Blood. Ich habe das Buch eben hinter mir in meinem Gestell. Aber ich sehe von da aus nicht, wann es rauskommt. Aber es ist auch jetzt doch ein Weile, ja, 4, 5 Jahre wahrscheinlich ist das etwa her. Aber nicht so derart lang im Fall. Also vielleicht ist 4, 5 Jahre sogar
schon ein bisschen. 2018, ja, krass, ja.
Ah ja, voilà, 4, 5 Jahre.
Und das letzte Song of Ice and Fire ist etwa 2013 oder so. Das ist
echt lang her.
Das habe ich noch.
Also ein Buch.
Es ist ab der Presse gekauft.
Ich glaube, es ist noch. Ist egal. Aber,
2011.
Aber eben, es ist. Genau, also es erzählt die Geschichte von diesen Targaryens vor allem, oder?
Genau. Also es heisst, also eben, es spielt 172 Jahre vor Game of Thrones. Es fängt eigentlich auf dem Höhepunkt von der Targaryen-Dynastie an. Man sieht das auch schön visuell dargestellt am Isernen Thron. In der Serie ist das ja eigentlich nur ein Stuhl, und, also in der Game of Thrones-Serie. Und da bei House of Dragons hast du ganz viel Schwerter rundum in der historischen, also aus der Historie von Game of Thrones, das sind eigentlich alle Schwerter von den besiegten Gegnern vom Aegon Targaryen, dem ersten Targaryen auf dem Festland, wo eigentlich die sieben Königslande erobert und zu einem einzigen Königreich vereinigt hat. Und das soll eigentlich zeigen, so dass, hey, wir sind da auf der Höhe von der Macht, also auf dem Höhepunkt von der Macht der Targaryens, das ist ihre Blütezeit, das ganze Haus. Und was die Serie, der Spin-off, wo sicher zwei Staffeln wird haben, vielleicht sogar noch mehr, soll die Geschichte erzählen eben vom Untergang von den Targaryens. Das ist jetzt für Game of Thrones Veteranen natürlich überhaupt kein Spoiler, weil Game of Thrones fängt nicht damit an, dass Targaryens mehr oder weniger ausgestorben oder im Exil sind. Also, und das Haus Targaryen, das heißt, so mächtig sie, weil sie haben Drachen gehabt. Sie sind die einzige Familie im ganzen Kontinent, wo Drachen hat. Und Drachen sind quasi, ich sag mal, Nuklearwaffen von Game of Thrones oder die Atombombe, wer Drachen hat. Der beendet jeden Konflikt in Sekundenschnelle, weil du hast einfach keine Chance gegen Drachen. Egal welche Armee, egal welche Festung, egal welche Waffe gegen Drachen, hast du keine Chance. Und House of the Dragon ist darum so spannend, weil es erzählt quasi die Geschichte von einem von der Erbfolge, vom Krieg von zwei Erbfolgern, wo beide den Anspruch darauf haben, den Thron übernehmen und sie können sich nicht einigen. Und dann gibt es einen Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg, der heisst Dance of Dragons, also Tanz der Drachen. Hat man auch in Game of Thrones etwa die mal gehört, wenn sie die Geschichtsbücher gelesen hat. Und das ist einfach das erste Mal in der Geschichte von Game of Thrones, wo beide Seiten Drachen hatten, wo Drachen gegen Drachen gekämpft haben. Und das macht den Konflikt, hat den Konflikt darum zum eigentlich brutalsten und blutigsten Konflikt ever und überhaupt gemacht. Bis ja halt jetzt, was noch mit den White Walkers und so kommt. Aber das ist eigentlich Geschichte vom grössten und brutalsten und blutigsten Krieg ever in Game of Thrones. Und ich habe jetzt mal eine erste Episode bekommen. Der erste Episode ist schon relativ ruhig, passiert noch nicht allzu viel. Die Charaktere werden mal vorgestellt, die politische Ränkenspiele, so wie der gutes als Game of Thrones. Ich habe es wirklich geil gefunden. Es ist auch optisch, visuell, mit der Musik wieder vom Ramin Djawadi. Du kommst rein, es dauert 10 Sekunden und ich bin voll wieder in Game of Thrones, aber in der ersten paar Staffeln, was eben wirklich noch gut war. Und geniesse, also die Schauspieler sind wieder grandios gecastet. Der Matt Smith als der, ich sag mal, der Böse. Es ist ja schön, bei Game of Thrones ist alles immer so ein bisschen im Graubereich. Aber der ist wieder dabei. Also das ist wirklich grossartig. Ich bin recht gehypt nach dieser ersten Folge und ich freue mich wirklich.
Aber du hast ja vorher schon Bock drauf, oder?
Nein, ich bin ehrlich gesagt recht skeptisch gewesen nach der wirklich furchtbaren letzten Staffel.
Gut, aber jetzt sind es ja völlig andere Leute, oder?
Ja, jetzt sind es völlig andere Leute. Oh, meine Tür läutet wie blöd. Machen die mal schnell weiter, kommen wir gerade.
Hey, ich finde, du Simon, schaust du das?
Ich habe Game of Thrones in der dritten Staffel aufgehört, weil nachher Sachen gekommen sind, die im Buch nicht so gewesen sind und ich Angst gehabt, dass ich irgendwie gespoilert werde. Ja, ich habe alle Bücher mega verschlungen.
Ja,
ich
auch.
Die habe ich innerhalb von einem Jahr irgendwie alle runtergelesen, weil ich gewusst habe, dass der reinkommt und so. Jetzt der Dragon, wie heißt er jetzt da? Wie heißt es?
Targaryen.
So was?
House of the Dragon.
Hey, das werde ich mir, glaube ich, schon mal noch geben. Ich glaube, ich schaue die erste Folge mal.
Hey, ich weiß einfach auch, ich habe null Lust. Irgendwas, weißt, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich schaue es nur. Weißt, ich kann mir schon vorstellen, dass ich es witzig finde, wenn ich es mal schaue. Aber es ist wirklich so, ich habe unglaublich keine Lust. Es ist wie so, Game of Thrones war geil gewesen, aber es ist auch, weißt, irgendwie, gut, ist das vorbei. Es ist so lang gegangen und so, und ich bin irgendwie froh gewesen, ob wir das mal abschliessen können. Und jetzt erzählen sie mir eine Geschichte, wo ich den Ausgang schon weiss. Oder das Setting, oder? Es ist wie so, und warum? Warum soll ich es schauen? Aber ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, ich schaue es mutig wegen so, weißt, Zeitgeist, weil es ist immer witzig, wenn wir da, also es muss natürlich schon mich interessieren. Aber vielleicht schaue ich dir mal eine Folge und schaue mal, ob es interessant wird. Aber ich glaube, ich fühle mich dann mehr genötigt, weil einfach mit mir mitreden, weil das noch witzig ist. Aber,
Ich habe Solo da geschaut. Solo, eine Star Wars Story. Ja. Das ist ja das Gleiche. Ja. Dort weißt du auch, was passiert am Schluss und so.
Aber also, es ist ein Film, rasch. Weißt, wo,
aber es ist ein
das Commitment ist viel geringer. Ich kann rasch schauen, rasch durch. Einen Abend, eineinhalb Stunden.
Ja, das stimmt.
Und da sind es halt 10 Stunden.
Musst halt irgendwie, ja.
10 Stunden oder so.
Ja. Ich finde es eben spannend, also ich kann das absolut nachvollziehen, der Prequel, weil du weißt, der Ausgang Aber ich glaube, über diese Ära weisst du irgendwie so, also weißt, es, erstens spielt es wirklich mega lang vor Game of Thrones. Die, all die Protagonisten, die du nachher später siehst, die gibt es noch lange noch nicht. Die sind weder geboren, noch ihre Eltern sind geboren, noch ihre Großeltern sind geboren.
Genau, aber es sind ja 100...
eine völlig andere Ära und ich finde es eine mega spannende Ära von Game of Thrones. Weil ich habe immer gefunden, es kommt mega auf die Story drauf an, aber jetzt gerade das Haus der Targaryens habe ich rein von der Historie zum Beispiel immer eigentlich die mit Abstand spannendste Familiengeschichte gefunden in Game of Thrones. Ja. Aber du siehst, ich meine, das ist die grösste, mächtigste Familie mit Drachen etc. Warum ist die untergegangen? Warum gibt es jetzt... Ist das, oder, und das zu sehen mal, du hast es immer nur angedeutet, bekommen, was ein bisschen da und dort passiert ist. Aber die Ära mal zu sehen von dieser Targaryen in der Blüte von ihrer Zeit und so. Und was genau ist jetzt passiert? Ich finde das eine mega, mega spannende Epoche. Und weil man wirklich wenig weiß über die, und wenn es gut erzählt ist, wenn es wirklich auch gut erzählt ist, dann finde ich absolut.
Ja, schlussendlich, du kannst eine Geschichte, die 5 Jahre vorher war, könnte ja theoretisch spannend sein, oder? Ja, aber es ist für mich eigentlich in diesem Fantasy-Setting ist eigentlich 170 Jahre ja nichts. Das ist ja keine Zeit. Darum finde ich Herr der Ringe auf eine Art jetzt spannender, weil das ist ja irgendwie ein ganz anderes Zeitalter, oder?
Ja.
Obwohl du ja auch weißt, was rausgeht. Aber das, gut, wenn du den Trailer anschaust, sieht es eben auch nicht so anders aus. Weil da zum Beispiel jetzt auch, wenn du das schaust, und du sagst, das ist Game of Thrones Season 7. Sagt jeder, ah ja, klar. Es sieht ja genau gleich aus, oder? Es ist alles Mittelalter, Fantasy-Fiction, Fantasy. Egal, ich glaube, ich schaue vielleicht auch mal rein. Mal schauen, meine Frau noch überzeugen, die ist nur wenig gepumpt wie ich. Aber es wäre halt lustiger, einfacher zusammen zu schauen.
Ja, es ist mal eine Folge draus. Ich kann noch nicht sagen, ob diese Serie den Erwartungen gerecht wird oder nicht. Aber die erste Folge fühlt sich so sehr nach Oldschool Game of Thrones an. Aber es soll auch nachher wieder ein bisschen actionreicher sein.
Succession mit Drachen. Oder Succession.
Ja.
Gut.
Die Herr der Ringe-Serie macht mich jetzt noch weniger an als Game of Thrones. Weil die Trailer sind wirklich sehr wacky und
ich habe den ersten.
Amazon Prime hat mich so.
Ich habe den einen recht geil gefunden, den einen Trailer. Und den letzten habe ich gut gefunden, aber der Sound war grottenscheisse.
Ja.
So Popmusik kacke. Ich wollte doch keine Popmusik in meinem Herr der Ringe-Trailer. Hauptsache.
Ja.
Hey, wirklich? Der Kollege hat gesagt, jetzt hat ihn gerade verleidet wieder. Die letzten Trailer habe ich gut gefunden, jetzt sechs Mal aus dem Bar. Gut.
Das Gleiche bei mir.
Okay, kompletter Szenenwechsel. Kimi, was ist das?
ist das wie Kimchi? Oder beziehungsweise, nein. Film von Steven Soderbergh hat zum Beispiel, was hat der alles gemacht? Ich glaube,
ist das Soderbergh?
So, das ist ein
ja,
Soderbergh.
Changes,
was ist Soder?
Oceans 11, 12, 13 und 18.
Aha, nicht der Söder.
Soderbergh.
Ah, doch der.
Soderbergh, ja genau. Genau, Contagion und dann hat er aber auch die Oceans 11 und so. Also er hat irgendwie so ein Oeuvre, wo sich zwischen Comedy, Action, Heist-Movies und irgendwie krassen Psychothriller und so bewegt. Das ist wie wieder so ein bisschen im Psychothriller-Bereich. Zwar spielt da die Tochter von Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, eine autistische Frau im Lockdown, wo bei einer Firma arbeitet, die so einen digitalen Assistent hat. Und was ihre Aufgabe ist, ist so Sachen, die der digitale Assistent nicht checkt, nachzuhören und dann einzuordnen. Also wenn irgendwie, also weißt du, es ist so wie Siri oder
Google Home.
Google Ding da Siri und irgendwie da die andere von Microsoft, Cortana. Und die heisst halt einfach Kimi. Natürlich, wer hätte es gedacht, irgendwann kommt eine Aufnahme rein, die sehr mysteriös ist und wo offenbar irgendwie etwas Schreckliches passiert und sie wollen das nachher natürlich melden. Zuerst mal ihrem Vorgesetzten und der blockt natürlich sofort ab und wird nachher eigentlich zum FBI und dann entsteht dort so ein Katz- und Maus-Spiel, ohne jetzt gross viel zu spoilern. Und das Lustige ist, oder das Spannende daran ist, es findet während der Zeit vom Lockdown statt. Das heisst, sie ist eigentlich immer zuhause und hat sowieso so ein bisschen Zwangsstörungen und so, kann nicht richtig vor die Türen. Für sie ist das eigentlich genau easy, der Lockdown und so. Und aus dem Fenster raus sieht sie halt auf die anderen Nachbarn. Sie hat auch so ein Date mit dem einen Nachbarn und der andere sieht sie auch immer aus dem Fenster raus schauen. Und das hat so ein Hitchcock, das Fenster zum Hof, Vibe auch, zu einem Teil. Und finden wirklich, es ist ein sehr unterhaltender Tech-Thriller, so, wo am Schluss dann natürlich auch ein bisschen absurd wird, aber das ist wirklich recht geil gemacht und so, mein Setting ist huere einfach, es ist mega einfach zum Verstehen. Sie spielt sensationell. Die Zoe Kravitz, muss man wirklich sagen, sensationell gespielt und hat nicht zu lang, weiß nicht, irgendwie so 2,5 Stunden unnötig rumeiern, sondern wirklich irgendwie, ich glaube, etwa 1,5 Stunden, ein bisschen mehr. Wirklich spannend. Am Schluss natürlich, wie gesagt, es muss natürlich ein bisschen absurd werden. Es kann dann irgendwie, ja, es kann dann nicht so bei dem ganzen Tech-Ding bleiben und so. Wäre ja zu viel verlangt, vielleicht. Man muss es dann immer noch. Aber, ja, das Ding ist natürlich, dass die Firma, ja, die steht kurz vor dem Börsengang und das darf ja keine negative Presse rauskommen. Ja. Darum probieren die das dort noch nicht zu verhindern. Hey, sehr, sehr empfehlenswert. Für mich ein Überraschungsfilm das Jahr bis jetzt. Krimi.
Nice. Dann läuft auf HBO, dann läuft er auf Sky. Oder wie?
Krimi, ja, du kannst ihn kaufen, glaube für YouTube und so.
Ah, okay.
Er ist im Kino schon gelaufen, aber ich glaube eben in der Schweiz wie nicht.
Im Trailer ist er HBO Max, darum habe ich gedacht, vielleicht ist er auf Sky oder so. Aber dann kannst du ihn ziemlich sicher irgendwo mieten.
Ich kann ihn über Sky.
Du kannst ihn über Sky. Show mit Cinema Pass. Du kannst ihn
streamen.
Du kannst ihn aber auch offenbar über Swisscom streamen.
Okay.
Also, wenn je nach Abo, wo du hast. Es gibt ja da das Zusatzabo, wo du irgendwie nochmal größere. Und sonst aber, wie du sagst, leihen und kaufen.
Okay.
Über Swisscom, Apple,
alright.
Google und so weiter.
Also komm, machen wir gerade weiter mit She-Hulk, weil es Marvel gibt es auch noch nicht genug. Da geht es darum jetzt noch mehr.
Ja, einfach, weil das Uncanny Valley vom Hulk selber nicht schon genug gross war, macht man jetzt noch eine weibliche Person dazu, die so absurd aussieht. Das ist meine, gerade einfach vorne weg, was ich im ersten Trailer gesehen habe. Es sieht so unglaublich kacke aus und das macht mir richtig kirre, wie animiert sind die Figuren. Es ist wirklich Uncanny. Schau mal das an. Schau mal den Trailer an. Das ist Uncanny Valley all over. Aber sag du mir dazu bitte, du bist
ja, look, ich wünschte, das wäre das grösste Problem von dieser Serie. Es ist das geringste Problem. CGI sieht in der Serie nämlich, finde ich persönlich, nochmal deutlich besser als in den Trailern. In den Trailern hat es wirklich scheiße furchtbar ausgesehen. Es ist natürlich nicht irgendwie Avengers Endgame-Niveau, aber es sieht, also sie haben nochmal einiges vorwärts gemacht, zum Glück. Anyway, es ist wirklich das geringste Problem von der Serie. Ja, schnallt euch an, lehnt euch zurück, ich habe einiges zu der zu sagen. Es ist wirklich, es ist einfach ein
Riesen. Du hast schon durchgeschaut?
Auf Mist. Nein, auch da wieder. Nehmt das, was ich jetzt sage, eher als First, wie gesagt, wer vielleicht das Video schaut und gesehen hat, ich habe einen Ring am Finger, ich bin die letzten 2,5 Wochen wirklich nicht verfügbar gewesen für anderes als für mein Privatleben und habe darum da auch keine Presse-Dings-Review und irgendwie mit 4 Episoden mindestens. Also ich habe auch nur 2 Episoden gesehen, nehmen das also auch wieder nur so als einen Ersteindruck, aber in den ersten 2 Folgen macht diese Reihe meiner Meinung nach schon so viel falsch, dass sie so derart unredbar kaputt ist und ich weiß nicht, naja, okay, also die She-Hulk läuft auf Disney Plus. Es gibt 1 Episode pro Woche, jeweils am Donnerstag. Die Writerin ist Jessica Gao, wo ich nicht kennt habe, aber sie hat einige Episoden von Rick and Morty oder auch Silicon Valley geschrieben. Und She-Hulk basiert natürlich auf Marvel Comics. Muss ich auch sagen, die habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe fast so ziemlich vieles oder alles von Marvel gelesen, aber She-Hulk irgendwie nicht. In She-Hulk geht es um Jennifer Walters, die eigentlich ein ganz normales Leben als Anwältin führen will. Aber durch ein Ereignis, das ich jetzt nicht spoilere, wird sie dann zu einem weiblichen Hulk, zusammen mit ihrem Cousin, dem Bruce Banner, der eben der Incredible Hulk ist.
Sie sieht eigentlich aus wie Shrek. Wie der Shrek.
Ja, voll. Weil ihre Haut so, ich glaube, das ist, weil ihre Haut halt dann so weich und weil sie halt weiblich ist und ihre Haut dann so Dings. Der Hulk hat ja überall Stümmeli und Bart und Unreinheiten und das macht ihn realer als sie, die einfach glatt und perfekt ist. Anyway, sie beginnt sich zusammen in Isolation, wo sie muss lernen, mit ihren Kräften zuerst mal klarkommen, bevor sie sich wieder auf die Welt loslassen kann. Aber für sie nervt sich, dass sie jetzt ein She-Hulk ist, weil eigentlich, wie gesagt, sie will einfach nur Anwältin sein und nicht Superhero. So, wie gesagt, 2 Serien habe ich gesehen und wir haben schon gesagt, das Positive ist eigentlich CGI. Aber die Serie ist einfach hure schlecht geschrieben. Ich verteidige wahrscheinlich Marvel mehr als ich sollte. Bin ich vielleicht leicht biased, aber bei She-Hulk kann ich wirklich nicht anders können. Sie ist Hanebücher, sie folgt keiner Story-Logik, dass Sachen passieren, damit sie passieren, ohne dass es erklärt wird. Der Bruce Banner, eben ihre Cousin, wo quasi ihre Mentor ist, will umsprechen, dass sie jetzt eine Superheldin ist und sagt ihr, dein Leben ist von heute auf morgen ist jetzt vorbei. Du bist ein Hulk, du musst jetzt Superheldin sein. Warum? Weiß man nicht. Das ist einfach seine Meinung.
Er findet das ja sonst eigentlich auch blöd, oder? Normalerweise
eigentlich. Aber vergiss, was vorher war, zählt nicht mehr. Das wird einfach negiert. Umgekehrt, sie will ums Verrecken keine Superheldin sein. Sie sagt, fick dich, ich will einfach Anwältin sein. Auch da wieder, warum? Warum hat sie so eine Aversion? So, wird nicht erklärt. Es ist einfach so, sie will keine Superheldin sein. Punkt. Wäre doch spannend herauszufinden, hat sie etwas erlebt oder hat sie irgendetwas gegen Superheld oder irgendetwas, was dem Charakter Tiefe gibt. Nein, sie will einfach keine sein, damit wir einen Konflikt haben und that's it. Sie ist als She-Hulk stärker, gewiefter, schlauer und überhaupt in so ziemlich allem besser als der Bruce Banner, wenn er der Hulk ist. Warum sie in allem besser ist, weiß man auch nicht. Sie ist einfach in allem besser. Sie lernt alles, was der Hulk irgendwie 20 Jahre Zeit gebraucht hat, um das zu lernen, hat sie in den ersten 10 Episodenminuten gelernt und es ist lustig. Aber man weiß auch nicht warum. Und zum Beispiel, dass der Hulk, wo der Bruce Banner sich das erste Mal verwandelt, der Hulk ist ja wie immer so Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oder ist immer so eine zweite Persönlichkeit im Kopf. Und sie hat das nicht. Ich glaube, das ist in den Comics auch so, dass sie das nicht hat. Ich hoffe, es wird irgendwann einmal noch erklärt. Aber bis jetzt da ist es auch wieder nicht erklärt worden. Es ist einfach, weil sie halt die super geilste und überhaupt ist.
Und sind Comics populär? Verkaufen sich die? Oder ist das irgendwie einfach noch so ein Randcharakter von einem Rangcharakter?
Ich habe das Gefühl, es ist eher ein Rangcharakter, wie sonst hätte ich es auch gelesen. Ja. Wenn es ein bisschen mehr... Aber da tue ich ihr vielleicht auch Unrecht, was Comics betrifft. Was mich an der Jennifer Walters, an ihrem Charakter, ganz fest stört, ist auch, dass sie überhaupt keine Schwäche hat. Also der Charakter ist ganz schlecht geschrieben. Sie kann... Also, wenn du Character Writing machst, brauchst du natürlich immer deinen Hauptcharakter, braucht Eigenschaften, die ihn sympathisch machen, die ihn positiv, also wo macht, dass wir mit ihm mitfiebern. Aber ein Charakter braucht auch Schwächen. Schwächen, die er im Laufe der Geschichte irgendwann mal überwinden muss, zum daran wachsen. Das ist ein Charakter, der keine Entwicklung macht, ist einfach flach und macht da keinen Spass.
Vor allem in der ersten Hälfte der Serie müsste es ja sein, oder?
Ja, das muss am Anfang.
Also nach den ersten zwei Folgen muss es schon ein bisschen sehen.
Muss schon langsam so etwas sehen. Also ich habe zum Beispiel als Beispiel auch gerade jetzt aus dem Marvel-Universum den Tony Stark, oder von Robert Downey Jr. Der ist am Anfang, wenn man ihn im ersten Iron Man-Film sieht, der ist verschmitzt, witzig, er ist einfach unfassbar cool, hat immer geile Sprüche, aber er ist auch ein ziemlich narzisstisches Arschloch. Und das muss er auch, und das wird auch so gezeigt, oder? Also tut der Kamel recht. Das muss er zuerst mal überwinden und den Charakter quasi die Schwäche ausmerzen, damit er nachher als selbstloser Held sein Leben für andere kann riskieren. Das ist eine Entwicklung. Ich sage jetzt nicht, das ist die megamäßigste Entwicklung aller Zeit, aber das ist wie so das Minimum, das du deinem Charakter musst geben. Und das hat die Jennifer Walters das einfach nicht. Sie ist in allem besser, die Beste und überhaupt. Und das haben wir jetzt extra für den Schluss aufbewahrt, weil das ist wahrscheinlich ein riesengroßes Bienennest, wo ich reinstehe. Aber das Schlimmste an dieser Serie ist wirklich Thema Feminismus und Empowerment. Die Serie hasst Männer, aber wirklich von ganzem Herzen. Männer werden fast durchweg als vulgär, geschmackslos, arrogant dargestellt. Das sind eigentlich Männer sind die richtigen Arschlöcher in dieser Welt und sie sind nur da, um der Jennifer Walters das Leben schwer zu machen. Es gibt praktisch keinen Mann mit positivem, außer vielleicht der Bruce Banner und selbst der wird dargestellt, als er will ihr einfach nur aufzwingen, dass sie ein Superheldin ist, obwohl sie eigentlich gar keine will sein. Und du hast auch da wieder die klassische Hollywood-Empowerment-Szene, wo sie, Jennifer Walters, ist vor einer Bar und da kommen ein paar Männer, machen ein bisschen Catcalling, machen ein bisschen «Oh, hübsche Frau» und so, «Ja, was machst du denn da so ganz allein?» und so Zeugs, oder? Und dann macht sie «Oh, ich bin der She-Hulk» und verprügelt alle Spitalreife, macht ihre Autos kaputt und das ist die Hollywood-Szene, um zu zeigen, schau mal, wir haben eine starke Frauenfigur. Und ehrlich gesagt, wäre ich eine Frau, ich fände das langsam wirklich langweilig, wenn das die Art von Hollywood ist, um zu zeigen, dass wir Frauen stark sind. Das ist ein Scheiß, Catcalling. Wo ist da? Also,
Ich habe das mal gelesen. Ich habe nur irgendwie gewisse Sachen überflogen, aber ich habe den Aspekt habe ich irgendwo gesehen, dass eigentlich genau der ganze Feminismus-Aspekt völlig falsch angeht irgendwie.
Total falsch. Und wir machen ja schon lange Podcasts, wir reden immer wieder darüber. Ich glaube, wer da regelmäßig zulässt, weiß, dass ich absolut das Thema wichtig finde und auch immer wieder darüber rede und ich auch Beispiele bringe, wo es gut gemacht ist. She-Hulk ist leider wirklich, wirklich ganz, ganz mies. Also wirklich schlecht gemacht. Der Vogel schiesst dann eine Szene ab und über diese Szene könnte ich mich aufregen. es geht um einen Streit, eben wie gesagt, es geht um einen Streit über den beiden, wo der Hulk sagt, hey, look, der Bruce Banner sagt, hey, look, du musst deine Wut kontrollieren, und zwar ständig, weil sonst verwandelst du dich in einen Hulk, und wir wissen alle, ein Hulk ist fucking gefährlich. Und dann sagt sie, in so einem, weißt du, so mit Musik und alles, zum richtig so mit dem moralischen Mahnfinger. Look, Bruce, die Sache ist die, ich bin sehr gut drin, meine Wut zu kontrollieren. Ich mache das jeden Tag, wenn man mir nachpfeift, wenn mir inkompetente Männer mein eigenes Spezialgebiet erklären wollen. Weil, wenn ich meine eigene Wut nicht kontrolliere, dann nennt man mich emotional, schwierig und ich könnte ermordet werden. Ich bin ein Experte drin, meine Wut zu kontrollieren, weil ich mache das unendlich mal mehr als du. Und das ist so die Szene in dieser Serie, um zu sagen, wie schwer sie es als Frau in dieser huren schlimmen Männerwelt hat. Und wo sie das so gesagt hat, kann ich sagen, okay, wait. Gut und schön, wir haben wirklich einen riesen Haufen Probleme in puncto Geschlechtergleichstellung. Aber scheiße, in der westlichen Welt, heute, du wirst als Frau nicht einfach pauschal ermordet, wenn du dich wehrst. Das ist das, was sie sagt. Literally. Sie sagt, wenn ich mich wehre, werde ich ermorden. Also,
so ein Scheiss.
Okay, bremsen wir mal da ab. Okay, das ist einfach nicht wahr. Und wenn du das Bild von dieser Gesellschaft zeichnen willst, wo Problem hat, das ist einfach wirklich nicht wahr. Mansplaining ist scheiße. Das ist das andere Beispiel, das sie bringt, finde ich auch. Aber der Bruce Banner ist seit fucking 20 Jahren der fucking Hulk. Das ist seine fucking Expertise und sie macht die ganze Episode nichts anderes, als ihm seine Expertise zu erklären, wie man ein Hulk muss sein. Also der Vorwurf, den sie macht von Mansplaining, wie schlimm das ist, sie macht das die ganze Episode durch selber mit dem Bruce Banner. Und da muss ich wieder sagen, hey, wer schreibt so ein Shit zusammen? Empowerment, Mansplaining, bring das von mir als Thema, aber nicht so schlecht, wo sie es selber macht.
Es wirkt, also, das wirkt wirklich genauso wie so, eben, weißt, ich finde, weißt, all das, dass das Freie muss aufs Maul hocken und so, das ist eben alles völlig klar. Und das hätte ich das Gefühl, ist jemand, wo eben frustriert ist durch all die Sachen, zu Recht, oder? Aber es sind halt einfach irgendwie, das bringt dir nichts, wenn du es so so ins Extreme drehst, oder? Das sind einfach,
Und wenn du dann eben, das ist dann wieder das uhre miese Character Writing, sie macht das selber auch und tut aber andere auf das, also weißt du, dann musst du das anders erzählen.
Yeah.
Du darfst das nicht so erzählen, wie es da erzählt wird. Und dann sagt sie noch, und das ist für mich noch fast wirklich das ist der Punkt, wo ich sage, da hat jemand Marvel wirklich einfach nicht verstanden, der Comics, die ganze Figur nicht verstanden. Dann sagt sie, ich, Jennifer Walters, wo etwa die mal catcalled werden, muss meine Wut unendlich mal öfters unterdrücken als du, Bruce Banner, der Bruce Banner, wo seit 20 Jahren mit einem fucking zweiten Lebewesen ist im Kopf, muss klarkommen, wo die Gesellschaft als Monster, von der Gesellschaft als Monster geächtet wurde, ist, wo jahrelang auf der Flucht von der Regierung war, wo Freunde und Liebsten verloren hat, wo sich hat müssen von ihnen trennen, weil er eine grosse Gefahr für sie war, wo aus lauter Verzweiflung sich eine Kugel in den Kopf geschossen hat, um sein elende Dasein endlich zu beenden. Und der andere, der Hulk, hat das nicht zugelassen und die Kugel einfach wieder ausgespuckt. Dem sagt sie, oh, mir wird jemand die mal nachpfiffen, ich habe es viel schlimmer im Leben als du.
Eben, das würde funktionieren mit einem normalen Mensch.
Ja,
dann würde das aufgehen irgendwie, genau, dann könnte man das irgendwie, dann hätte das Gewicht, wenn irgendein Mann jetzt kommt und er irgendwie gefunden hat, jetzt wirklich, du hast doch nicht so schwer. Dann würde es irgendwie funktionieren, aber genau, ich glaube, so ist es irgendwie.
So ist das, und das ist eben genau das Problem von dieser Serie. Es ist nicht, ich sage nicht Empowerment und keine Ahnung, dass man die Probleme anspricht, die ja absolut real sind und existieren, dass das ein Tabu ist und dass man das nicht darf, aber diese Serie macht aus einer Art und Weise, die so mies und schlecht ist und nicht durchdacht und es bringt mich in Rage und ich bin eigentlich der, der das immer verteidigt.
Du wirst zum Hulk.
Und es macht es vor allem, es tut ja auch der Bewegung nicht gut. Mit zum Beispiel, da wird vieles kaputt gemacht und vor allem, weil She-Hulk, es ist eine Marvel-Serie und es ist auf Disney+, Plus, es ist halt eine riesige Bühne, wo halt, es hat eine Wirkung. Also wenn du dort eine Scheiße baust, dann hat das halt eine riesige Wirkung auch auf die Bewegung und es schadet der, es macht kaputt, es macht der reine Gedanke von dieser Bewegung oder das Gute an dieser Bewegung macht es kaputt. Das ist wieder so ein Negativbeispiel, wo nachher wieder die nächsten 5 Monate jedes Mal, wenn jemand kommt mit Empowerment, wird jemand kommt und sagen, ja, aber weißt du, das Shit wie bei Ski-Hulk und so braucht man wirklich nicht und so. Es schadet. Mich regt es wegen dem vor allem auf, weil es wirklich Sachen kaputt macht, die eigentlich wichtig sind.
Ja, alright, das ist She-Hulk. 2 Folgen. Ich hätte es eh nicht geschaut, aber ich bin froh, dass du es sagst, es ist nicht gut, dann schaue ich es definitiv gar nicht. Komm, machen wir gerade weiter.
10 Minuten.
Ich muss nämlich noch die Kleider im Kindergarten abholen. Darum, Simon, Dopesick, erzähl mal, das hat interessant gedacht.
Hey, habt ihr, ich habe es auch irgendwie, lustigerweise haben mir gerade 2 Leute und ich gesagt, ich habe Disney Plus jetzt, mir gesagt, ich muss unbedingt die Serie schauen. Ich empfehle sie euch auch absolut unbedingt dringend zu schauen. Ist ein, basiert auf wahren Begebenheiten. Es geht um die Sackler Family. Die da mit ihrer Firma Purdue, das ist eine Pharmafirma, das Opiat, quasi Opium fürs Volk verkauft hat. Oxycontin hat das Medikament geheißen, beziehungsweise das heisst immer noch, die haben in den 90er, Ende 90er, so Anfangs 2000er, das sehr, sehr aggressiv vermarktet und so den Ärzten mit sehr dubiosen Taktiken nachher gesagt, man müsse das unbedingt unter die Leute bringen. Und was passiert ist, Oxycontin ist ein Opiat oder ein Schmerzmittel, wo sie gesagt haben, hey, aber weil das nur so über 12 Stunden immer nur in kleinen Dosen abgegeben wird, anhand von den Tabletten, die sie dort entwickelt haben, wirkt es eben nicht wie ein Opiat und macht wenig süchtig, was eine absolute Lüge ist. Auf jeden Fall haben die nachher immer mehr und mehr von dem Oxycontin verkauft und haben quasi dafür gesorgt, dass jetzt die Opiumkrise oder Opiatkrise in den USA eigentlich wirklich so gross ins Rollen gekommen ist. Das ist ja nach wie vor immer noch ein riesiges Thema dort. Also gerade Heroin und so ist in den USA so ein Thema wie bei uns in den 90ern. Wir haben es in den Griff bekommen, die USA noch nicht so. Und die Serie folgt eigentlich diversen Charakteren. Einerseits mal in so einem kleinen Dorf in Appalachen. Dort ist der Hauptdarsteller, der gespielt ist von Michael Keaton. Das ist ein Arzt, der dort praktiziert und dann nachher eben von so einem Vertreter besucht wird und nachher anfängt, das Oxycontin zu verkaufen. Und das er verschreibt einer jungen Patientin von ihm, die so in der Kohlemine schafft, weil sie mal ein Rückenproblem hat, wo dann abhängig wird. Dann hat es zwei Staatsanwälte, die probieren, die dran zu nehmen. Und eine, die bei dem Drogendezernat arbeitet, die probiert, irgendwie die Pharmafirma dran zu nehmen. Was natürlich schwieriger ist, als man sich das vorstellen kann, weil das logischerweise ja legale, verkaufte Drogen sind. Mhm. Und natürlich die verdammte Lobby haben. Und dann natürlich die Sackler Family, wo Purdue Pharma gehört, wo gar nicht so gut dran sind. Und das ist so ihr letztes Medikament, das sie irgendwie noch steuern können. Es ist eine sehr wohlhabende Familie, die sehr viel Kunst und so sehr also spendet und philanthropisch tätig ist und so. Aber das ist so ihre letzte Hoffnung. Und der eine Sackler, das ist einer von dieser Familie halt, nachher das quasi, das Medikament nachher so als Erfinder von dem Medikament oder wo das Medikament pusht, der Richard Sackler, der pusht das Medikament über quasi Köpfe seiner anderen Familienmitglieder hinweg. Und der ist sensationell gespielt von Michael Stuhlbarg. Vorne noch nie gehört den Namen, aber ich bin jetzt gerade schon geschaut. Hat offenbar der Vater mit einem von meinen Lieblingsfilmen Call Me By Your Name gespielt. Der spielt sensationell, weil das ist natürlich ein rechter Psycho, wo irgendwie, er ist, das ist Game of Thrones dann nachher so in dieser Familie drin, auch, damit wir da nochmal einen Link dazu haben. Sensationell geil gemachte, auf echten Fakten basierende Serie, es ist wirklich sehr kurzweilig, sehr düster, sehr traurig auch, logischerweise, weil, ich meine, das ist, no spoiler jetzt irgendwie, man weiß ja, das kann man alles gut recherchieren, ja, logischerweise, aber schlussendlich kommt die Sackler-Familie schon dran, aber, das ist dann nur ganz in der letzten Folge, der letzten halben Stunde, siehst du dann quasi, ja, okay.
Aber, eine Serie?
Das habe ich ja noch geil gefunden. Ja, das ist eine Miniserie, ja, 8 Folgen.
Ah, eine Stunde.
An einer Stunde jeweils. Okay. Aber es macht wirklich anders süchtig. Also genauso so süchtig wie Oxycontin macht die Serie. Und es ist wirklich einfach, das ist sensationell gemacht. Das ist natürlich viel Drama, wenig Comedy und so. Aber, aber huere schöne Aufnahmen auch, dann nachher noch aus Appalachen und so. Und es ist wirklich irgendwie, das ist halt mega, wirklich mega traurig und sad. Und der Kampf gegen die huere Purdue Pharma, wie sie immer wieder zurückgeworfen werden und so. Und was die für Spiele haben, gemacht, dann nachher mit den Ermittlern und so. Das ist wirklich, es gibt so eine Szene, was dann irgendwie, das ist eine der weniger lustigen Szenen, wo es aber so Beweismittel kommen, in so einem riesen Lastwagen rein und so, und sagen sie, hey, fuck, hey, da haben wir gar keine Zeit, das alles durchzuschauen. Und dann sagt der Fahrer vom Lastwagen, ja, ah, das ist nicht der Einzige, dann kommen die 10 weitere von diesen hohen Lastwagen und sie sind nur die hohen Dinge. Oder und das ist natürlich in den 90ern, und noch keine so Scanner und so, hast nichts digital und so.
Geil.
Also ist jetzt no Spoiler, das ist einfach ein lustiges Ding. Aber wirklich die, wo, wenn ihr Disney Plus habt, unbedingt, das, gehört, das ist fast Pflicht, ich finde es auch hure geil.
Du hast auf die Liste von meinen 10 angefangenen Serien oder so.
Ja, also nein, es ist so wie, also ich meine, klar, das ist nicht so eine Serie, wo du irgendwie an einem verkatert irgendwie willst schauen. Das ist wirklich etwas, da musst du einfach ein bisschen in einer psychischen Verfassung sein dafür, weil es ist absolut unfun. Absolut unfun. Weil es ist wirklich einfach ein Druck, Epidemie, die jetzt startet. Aber recht spannend, das mal zu sehen.
So nice.
Das ist vom Besten. Das erinnert mich mega an Dark Waters. Hast du den Film schon mal gesehen? 2019, aber auch mit Mark Ruffalo, Dark Waters.
Ah, das hat man gesehen.
Also das ist nicht mit dem Dark Ruffalo, das ist mit Michael Keaton, aber Mark Ruffalo und Michael Keaton Bruce kann man Banner gerne verwechseln.
Ich habe wegen Bruce Banner vor im Kopf gehabt. Ist auch so ein
Film. Ah, das ist natürlich der, stimmt.
Ja. Also,
um was geht es dort? Auch irgendwie.
Ja, ist auch nachher eine wahre Geschichte, also um einen Anwalt, wo eigentlich zuerst auf der bösen Seite ist, eben von der Industrie, was geht's, Teflonpfanne, glaube ich, um die Wirkung, die giftige Wirkung sozusagen, also nein, ich glaube, das, was in der Teflonpfanne drin ist.
Anyway, die Dupont-Geschichte, ja.
Ja, genau, die ganze Dupont-Geschichte. Und da hat es auch, eben, er ist eigentlich zuerst auf der Seite von der Bösen, aber er wechselt nachher auf der Seite von der Guten und die dürfen ihn dann auch mit Beweismitteln überhäufen, wie du gesagt hast, so ein Lastwagenwissen. Das spielt auch dort in den 90er Jahren. Und die hat dann tatsächlich jahrelang hat er das Zeug durchgesichtet, bis er endlich seinen Case hat können bringen. Mhm. Aber er hat das tatsächlich gemacht. Ja. Also er hat irgendwie fast 10 Jahre oder so.
Das ist dann nachher schlussendlich das Zeug durchgesichtet.
Hey, ich muss ein bisschen passieren, sonst langt es mir nicht mehr. Nein, ist schon gut. Also, aber Dark Water heisst das, hä?
Dark Water.
Ja,
Dark
Waters. Also gut. Sehr geil.
Also kommt dann, vom Ernsten zum locker flockigen Abschluss. Ich bin bei Nintendo gewesen und kann Preview-Event von Splatoon. Habe ich können spielen, Splatoon 3. Es gibt aber auch gar nicht so viel zu sagen eigentlich. Wir haben Splatoon. Splatoon ist das Multiplayer-Spiel, wo man so Tintenfisch-Menschli spielt, wo Tinten rumschiessen. Das ist meistens die klassischen Multiplayer-Matches, ich glaube 4 gegen 4, wo du alles mit so Farbknarren den Boden eindeckst und das Team gönnt, wo am meisten den Level mehr seine Farbe eingedeckt hat. Und dann ist natürlich, du kannst die Gegner abknallen, es gibt x Waffen und da haben wir jetzt, glaube 2 neue haben wir gehabt. Die eine, die schiesst einfach irgendwie so 3 Schüsse so quer oder horizontal plus noch so ein Katana. Und wir haben aber 2 gegen 2 gespielt und dann ist eine Nahkampfwaffe das Dümmste, weil du kannst dich ja nur in dem Bereich bewegen, wo schon eingedunkelt ist deine Farbe. Weil du kannst nämlich statt rumlaufen, kannst abtauchen, dann lässt du auch wieder die Tinten auf, aber du kannst noch tauchen in deinem Gebiet. Und wenn du das zweite spielst, dann müsste der eine immer alles schon drum herum dünken, damit du einen Gegner ran kannst und dann umhauen. Das heisst, die Waffe hat dort nichts gebracht. Und dann gibt es noch es gibt einen Singleplayer-Modus, wo ich wie so kleine Rätsel sind, wo du einfach gewisse Sachen abschiessen. Es hat einen Gegner, dann musst du irgendwie hintereinander kommen und dann musst du halt deine Waffen nutzen, um dort durchzukommen und irgendwelche, Eier gesammelt oder so. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Weil, nein, stimmt, aber Eier sammeln ist ja vor allem mit dem. Im, in dem einen, im Salmon Run. Den kannst du auch, du kannst allein oder mit Kollegen, und das ist so ein Horde-Modus, oder? Kommen immer aus dem Wasser irgendwelche Monster, du musst sie alle abschiessen und dann hinterlässt die Eier, die du nachher bei dir in dein Käfig rein tust, und du musst einfach eine gewisse Zahl sammeln. Und das ist noch witzig mit Kollegen. Dann am Schluss kommen dann auch so riesige Würmer, so Meerviecher, die du einfach musst in den Schwanz hineinschiessen musst. Nur dort kannst du sein, dann lösen sie sich so langsam auf. Aber das klassische Ding ist eben der Turf War, der Multiplayer-Ding. Und der ist, du bist witzig wie eh und je. So ungewöhnlich, so rumballern mit so, weißt du, so Farbroller, wo die Leute platt machen kannst. Oder eben halt irgendwie zwei ganz gleichzeitig. Und dann kannst du ein bisschen ausweichen. Und das hat eben. Und eben, es hat vor allem ein bisschen, Neues. Der Hub ist jetzt wieder gigantisch gross, wo du rumlaufen kannst. Und im Multiplayer ist mit deinen Leuten reden, wo du aber von dir kannst du auch das Zeug starten. Aber am Anfang ist das sehr unübersichtlich. Dann startest du es lieber über das Menü. Ich bin ehrlich gesagt aber trotzdem. Mir einfach ein bisschen erstaunt gewesen, hätte ich jetzt das gespielt und hättest gesagt, das ist Splatoon 2. Ich hätte das nicht hinterfragt. Also ich meine, es ist halt immer noch...
Ja. Aber also Splatoon 2 ist das erste, wo auf der Switch rausgekommen ist. Oder Splatoon
vermutlich,
ist auf der Wii U rausgekommen, ja. Oder sogar Wii. Ja. Ich glaube Wii U. Das ist eines von der Launch. Oder ziemlich schnell.
Ich habe auch das Gefühl,
Splatoon 2 rausgekommen.
Ja. Also Splatana heisst es genau, dass...
die Waffe. Ja, das Katana.
Ja.
Splatana.
Es ist immer noch witzig, aber es ist irgendwie... Ich weiß jetzt auch nicht. Klar,
Call of Duty. Hat es jemals irgendwie ein Competitive E-Sports für Splatoon?
Ja.
Weil es ist eigentlich schon auch als E-Sports-Titel gedacht. Und kann, also du musst schon... So witzig und lustig das mit den Farben aussieht, aber es hat recht viel Taktik involviert, damit du noch eine... Weil schlussendlich gewinnst du ja, wer das Level am meisten
gemalt hat. Nein, das ist es immer noch. Also das ist, ich finde es immer noch geil und so. Es ist wirklich mehr, ich habe einfach irgendwie jetzt nicht so viel gesehen und ich fand, klar, das ist eine absolute Fortsetzung, sondern, oder, es hat auch wirklich genau gleich ausgesehen. Ja. Es gibt ja dann nachher schon noch mehr Waffen und so. Aber du, wie gesagt, also vor allem jetzt zwei, jetzt nie gespielt hast, macht einen witzigen Eindruck. Ich glaube, es kommt dann im September und so. Vermutlich... Es könnte ein gigantisches Add-on sein. Wie gesagt, ich habe ja nicht die finale Version gespielt. Aber es ist immer noch witzig. Also Splatoon ist, ich finde, das ist eine geile Serie. Hat Bock gemacht.
Wirklich E-Sports ist es, glaube ich, nicht. Die ESL hat den letzten Tweet 2020 abgesetzt, dass jetzt die italienische Meisterschaft stattfindet.
Es ist nicht von Dauer gewesen. Es hat eine E-Sports-Szene gegeben, aber genau mittlerweile ist es... vielleicht kommt es dann wieder mit dem 3. Genau, dann habe ich noch mein letztes. Und das ist einfach auch noch witzig. Ich habe Saints Row... das heißt nur Saints Row, genau. Nein, eben nicht mehr.
Saints Row ist noch straight.
Ja, genau. Saints Row, die haben angefangen, Open World Action Games, so als das krassere GTA haben sie immer wollen sein. Ich glaube, die Mehrheit der Leute hat es...
Absurder,
ja. Die Mehrheit, aber die ersten zwei sind eben nicht absurd gewesen. Die sind einfach ernst gewesen. Und ab dem 3, Saints Row the Third, habe ich das Gefühl, hat es solche kritische Massen erreicht. Die habe ich auch wirklich verdammt lustig gefunden. Aus 4 eigentlich noch. Du bist wirklich völlig abgedreht worden mit Superhelden und Aliens und so. Und jetzt das ist ein bisschen bodenständiger. Auch wieder Open World. Du bist wieder, bist aber der Anfang von diesen Saints. Und bist irgendwo in Nevada. Ich weiß auch nicht wo. Du die Story ist einfach, die Saints baust auf. Du kannst dann irgendwie in der Stadt so kriminelle Unternehmen bauen und die geben dir eine neue Nebenquest und so. Hey, und alles ist, ich habe wirklich mega den Spass gehabt. Es ist völlig low-key, Action-Spass, ein bisschen Hirn abschalten. Weißt du, das Gegenteil von dem nihilistischen Zynismus in GTA, wo einfach alles Arschlöcher sind, jeder fickt einander ständig an.
Ja.
Und das sind einfach die Saints, die vier Buddies, die sind irgendwie so aufgestellt zueinander. Aber sie sind ja trotzdem eiskalte Killer, oder? Weißt du, wo irgendwie einfach, wir gehen alles ummetzeln. Aber mir ist halt einfach, sie sind einfach lustig drauf und auch selbst sogar mit den Leuten, die sie für sie arbeiten und so. Da ist irgendwie, es ist einfach alles so auf eine Art so positiv gewesen. Und ich finde, es hat genug Action-Scheiß. Du kannst einen Skills haben wie irgendwie so einen Feuerangriff, weißt du, wie bei Street Fighter oder irgendwie so super Nahkampf-Moves. Du kannst Granaten schiessen, die in der Luft schweben. Es gibt Football, wo du Leute kannst anrühren oder den Autos anrühren und dann fliegen sie in die Luft oder durch die Wand schiessen. Und 1000 Fahrzeuge, unglaublich detailliert kannst pimpen. Weißt du, wirklich von der Breite der Räder über den Seitenspiegel, über das Geräusch vom Motor. Du kannst voll geil anpassen, oder? Und dann, die haben Spezialfähigkeiten, die Autos. Weißt du, wie so eine Abrissbirne hinten oder sie können gumpen und völliger Scheissdreck. Aber irgendwie geil, oder? Und du kannst auch einfach so Bullenautos so wegrammen mit so Bodychecks schon fast. Eine der geilsten Nebenquests ist so eine LARP-Nebenquest. Einer von denen ist natürlich LARP-Fan. Und dann machst du die ganze Stadt offenbar LARPt.
LARP.
Das ist einfach, macht alle. Und in der einen Quest, du willst dein eigenes Königreich, aber das eine feindliche Königreich hat alles Kleppband geklaut. Und dann musst du bei ihnen das holen. Und dann tust du dich so Karton eindecken und dann baust du deine Festung. Und die kämpfen dann. Kämpfen auf eine Art gleich, aber du verschiessest sie dann nicht. Oder? Es ist dann so Kopfschuss, kommt dann auch so Konfetti aus. Und, oder du machst wirklich so Moves und reissest ihnen so wie so das Herz raus. Und sie machen dann auch so theatralisch so «Ah, ah, ah!» Und ich kann sagen, ich habe es wirklich, es ist witzig gewesen, aber klar, Gameplay, das ist auf eine Art völlig altbacken oder nichts ist speziell, aber es ist so kurzweilig. Weißt du, du jumpst direkt über die Scheibe ins Auto rein, kannst gerade losracen. Die Hauptmissionen vor allem, die haben gutes Tempo. Alles explodiert, du kannst alles abschiessen. Ich habe gesagt, ich habe eine gute Zeit gehabt und ich habe wirklich praktisch keine Bugs gehabt, weil, also da müsst ihr euch schon bewusst sein, also man liest von sehr vielen Bugs. Wo, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob Konsolenversionen mehr betroffen sind. Ich habe PC gespielt und ich habe nur irgendwann mal gehabt, dass ich zum Beispiel keine Waffe hatte. Dann habe ich sie wieder geholt wieder. Oder einmal mal nicht in ein Auto einsteigen für eine Quest. Dann habe ich das Game neu gestartet. Und eben sonst kunterbunten Action-Spass, Hirn abschalten, aber das ist irgendwie lustig. Ich kann, weißt, nicht genau, so... Es nimmt 15, 20 Stunden, vielleicht wenn alles machst, 30. Oh, no. Ja, nicht so, ist nicht so ein langes. Weißt, bei Epic sehe ich die Zeit nicht. Vielleicht 20 Stunden. Sagen wir mal 20 Stunden.
Naja, aber also im Vergleich zu den 100 Stunden
und GTA. Gutes und Radio mit 90er-Jahren Hip-Hop, weißt du, so Onyx, Delinquent Habits. Nee. Und es hat eine Heavy-Metal-Station, es hat eine Synthwave-Station und top. Okay. Ja. Saints Row, man muss es nicht spielen, aber eben ein Open-World-Action-Game, das sich nicht so ernst nimmt wie Up Its Own Ass, weißt du, so selbstverliebt wie Assassin's Creed oder Far Cry oder auch GTA. Also ich finde, das nimmt sich auch nicht ernst, oder? Ja, ich habe es witzig gefunden, aber vielleicht muss man schon noch abwarten, bis die huren Bugs
rausbügeln. Ja, es ist halt leider das, es ist Gottverdell, ja. Es gibt ja fast kein Game mehr, wo irgendwie das Problem nicht hat.
Elden Ring, aber hey, Saints Row, so, ich muss abraschen. Danke fürs Zuhören, wie gesagt.
Ja, wenn ihr schon viel zu lang.
Genau. Wenn ihr eben, wie gesagt, wenn die ganzen Sachen gönnen, Kopfhörer, T-Shirts und so, Playstation, dann schreibt uns.
Playstation kannst du nicht gönnen.
Nein, aber ich
kannst... Playstation kannst du meine Playstation verkaufen für
500 Stutz. Ich hab's jetzt gesagt.
Mit 3 Games dazu. Mit 3 Games. Ich habe NBA 2K, hat es auch noch von letztem Jahr.
Er schenkt sie euch. Da sind wir jetzt fertig. Nein. Nein,
500 Stutz, 500 Eier, Twint. So.
Also, eben, ihr wisst, wo ihr uns findet, podcast.digitec.ch oder auf Discord. Und danke fürs Zuhören und euch fürs Mitmachen. Ciao miteinander.
Bis dann. Ciao, ciao.
Du musst verschenken.
Folge, wie viel haben wir? 211.
111. 110 oder so.